Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Dobre dan.
They are alpacas.
Dobre dan. Schöne
They
Danke.
Are alpacas.
Okay.
Ja, ja.
Ja, dabei ist heute ein schöner Tag. Das hätte so gut gepasst. Und dann kommst du mit den Alpakas an. Was ist da los?
Ja, das weißt du nämlich nicht. Heute ist nämlich internationaler Alpaka-Tag.
Wirklich?
Ja. Heute ist der Alpaka-Feiertag.
Es gibt auch für jeden Scheiß irgendeinen internationalen Tag, oder?
Siehst du? Mhm.
Alpakas, echt?
Ja.
Okay.
Für
okay.
jeden Scheiß. Hast du jetzt diese herrlichen Wesen einfach als Scheiß abgetan?
Nee, das war einfach generell gemeint. Nö, ich liebe ja. Alpakas sind der Shit, Alter. Die sind richtig cool. Im Gegensatz zu dir habe ich ja schon mal eine Alpaka-Wanderung gemacht.
Im Gegensatz zu mir finde ich die ganz niedlich. Eine Alpaka-Wanderung, ja, stimmt. Ich habe, glaube ich, auch noch nie einen Alpaka in Natura gesehen.
Siehste?
Nur im Film.
Nur im Film.
Aber Katzen habe ich schon gesehen live.
Ja.
Wir haben wieder Besuch.
Der Kater ist wieder da.
Der Kater ist im Haus. Also wenn wir hier kurz stocken sollten, weil ein Kater über den Laptop und über unsere Geräte läuft.
Ja, das macht er ja super gerne.
Wisst
also wenn man irgendwas am Laptop arbeitet, dann legt er sich da natürlich drauf. Aber das machen, glaube ich, viele Katzen.
Ja, klar, weil die wollen ja die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Insofern.
Mhm.
Die sehen ja gerade, wo du fokussiert drauf bist.
Ja.
Ja.
Und dann wird boykottiert. So gut es geht.
Aber zumindest ist dein Fernseher so groß genug, dass sich nicht mal der Kater da vorstellen kann. Ja, es war ja früher bei den Röhrenfernsehern auch immer gerne so, dass die Katzen sich direkt vor den Fernseher gesetzt haben. Und da hast du gar nichts mehr gesehen.
Ja, aber je nachdem, was er da sieht, nähert er sich dem Fernseher und versucht dann da irgendwas zu erwischen.
Stimmt, aber das finde ich ja bei Hunden auch super interessant.
Mhm.
Wenn da irgendwas nach links springt oder so weiter, dass die Hunde sofort irgendwie nach links rennen und so weiter und gucken, wo das hingesprungen ist und so. Oder was da hinterm Fernseher um die Ecke irgendwie gefallen ist und so. Das finde ich immer super interessant, ja. Hunde reagieren dann auch immer krass drauf.
Den Hund, der den Werbespot mit dem Hund auf dem Trampolin sieht, den kennst du, ne?
Ja, ja, wo der Hund dann mitspringt. Das ist super, ja. Und dann gibt's noch den, wo der Löwe oder Tiger irgendwie in deiner eigenen POV irgendwie auf den Fernseher zurennt.
Mhm.
Und der Hund ergreift vollkommen panisch die Flucht, als er das sieht. Er sitzt halt vom Fernseher voll gechillt, dann sieht er diesen Löwen auf ihn zurennen und du siehst richtig, wie er so tück, 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 tück auf dem Parkett und dann irgendwie wegrennt. Das ist auch super.
Ja, Tiere sind sehr cool.
Völlig panisch. Ja, viele erkennen ja auch ihr eigenes Spiegelbild nicht so. Da gibt es ja auch eigene Videos, wo Hunde irgendwie ihr Spiegelbild anbellen die ganze Zeit und denken, was soll das? Und so und Katzen so in diese Drohhaltung gehen und so.
Hm.
Weil die halt nicht peilen, das ist ein Spiegelbild und andere, die interessiert das nicht.
Ja.
Da gab es ja auch mal so Tests mit verschiedenen Tieren, die man so vor den Spiegel gesetzt hat und dann geguckt hat, welche erkennen, dass ein eigenes Spiegelbild ist. Hm. Und da waren wohl Krähen ganz weit oben, dass die das sofort peilen.
Krähen sind sowieso super clever.
Die sind mega intelligent, ja. Und Schimpansen dann auch so vor den Menschen auf einer Tier mal doch sofort gecheckt, okay, haben so eine Handbewegung gemacht und haben gesehen, okay, der macht die gleiche Handbewegung und dann haben die gewusst, okay, das bin ich so, weißt du?
Mhm.
Haben das sofort irgendwie, haben das sofort gepeilt. Gibt schon schlaue Tiere da draußen.
Ja.
Aber die sind keine.
They are Alpakas.
Keine Alpakas.
Weißt du, wie es da aussieht? Also erkennen Alpakas ihr Spiegelbild?
Die waren glaube ich, nicht dabei bei der Doku. Nee. Ein Alpaka, da haben sie keinen Spiegel vorgesetzt. Weil nicht alle Tiere aus dem Tierreich.
Ja, weil bei Alpakas weiß ich das überhaupt nicht, wie intelligent die aufgestellt sind.
Also grundsätzlich, wenn man jetzt nur unter Optik geht, sehen die ein bisschen dämlich aus.
Ja.
Sind so eher so die lieben, nicht so intelligenten Tiere, wenn sie dich so angucken. Aber kann ja auch täuschen.
Ja. Also das Einzige, was ich da erfahren habe, ist, dass die auf jeden Fall stur sein können. Mal so richtig.
Okay.
Also, die haben schon einen eigenen Kopf, aber ob die deswegen gleich blöd sind, weiß ich nicht.
Sagt man ja auch über Esel, dass sie stur sind und das sind ja auch eher intelligente Tiere.
Mhm.
Also, die haben zwar ihren eigenen Kopf und so, aber die sind auch durchaus klug.
Ja, siehst du? Irgendwann mal eine Alpaka-Doku.
Ja, wir machen mal irgendwann mal Top 100 der klügsten Tiere hier bei unserem 17. Banausen-Ableger. Machen wir auch mal eine Tier-Episode.
Ja, genau.
Hat alles andere mal gemacht, so eine Tier-Episode und dann. Haben natürlich alle was anderes erwartet und dann hat er irgendwie so Tiere gerankt. Krokodile.
Er hat Tiere gerankt. Ja. Okay. Was war ganz oben?
Er hat es halt angekündigt, so von wegen so, ja, mein erstes Tier-Ranking und so und alle so dachten natürlich filmrelevant und dann hat er halt wirklich ein Tier-Ranking gemacht. Das ist schon mal ganz witzig gewesen. Und dann kamen natürlich Kommentare so, ey, you're doing it wrong und so, das ist kein Tier-Ranking und das, du hast da was falsch verstanden und so. Also.
Und wie viele Tiere hat er da gerankt?
Ich glaube 10 oder so.
Aha.
Da waren dann so verschiedene Tiere, weil er gesagt hat, das ist ein cooles Tier und so. Also sehr gut,
okay,
auf YouTube
warum nicht?
YouTube gestellt.
Ja, auch Content.
Kreativer Kopf. Ja, so ist das mit den Content-Creatern, ja.
Mhm. Ja, bei uns, wir versuchen ja schon immer das irgendwie filmrelevant zu machen, oder?
Ja, das schon. Ja.
Ja.
Obwohl wir natürlich in jedem anderen Bereich auch einen Podcast auf die Beine stellen können. Also.
Natürlich, deswegen, also wenn Alessandro nochmal Tiere rankt, können wir auf jeden Fall mitmachen.
Ja, das wäre lustig. Ja, beim Tierranking 2 werden wir uns anmelden, dann sagen wir mal Bescheid. Machen wir zusammen.
Dann sind die Alpakas bei dir wahrscheinlich in den Top 5.
Ja, die Alpakas sind schon in den letzten Jahren krass bei mir gestiegen. Mhm. Also das hat der Nicolas Cage schon auf jeden Fall gebracht, dass die Alpakas ganz oben stehen.
Ne, immerhin.
Aber nee, sind nicht meine Lieblingstiere. Ich mag ja Tiere, die irgendwie so badass wirken. Falken finde ich zum Beispiel krass. Weil die irgendwie von 700 Kilometer Entfernung irgendwie, sehe ich in der Tierdoku, was die fixieren irgendwas an und rasen dann mit so einer übelsten Geschwindigkeit auf dieses Ziel zu und fangen halt irgendwie so ein Kaninchen, was irgendwie 100 Kilometer entfernt ist, weißt du, und was irgendwie sich irgendwo verschanzt.
Ja.
Und das finde ich immer sehr beeindruckend, dass es so eine finsteren Skills gibt halt bei den Tieren, wo ich denke, Alter, was für ein krasser Vogel.
Finstere Skills.
Ja.
Ja, da finde ich irgendwelche Insekten viel krasser. Oder es gibt doch auch so Frösche, die irgendwelche Giftsekrete an Feind ballern und
ja,
dann verätzt das halt einfach den Gegner so aufs Härteste.
Ja.
Und solche Moves, denke ich mir aus, oder die halt irgendwie so wie so pfeilähnliche Teile haben, die dann reinballern mit so Widerhaken und dann wird der Gegner halt einfach vernichtet.
Dieser Pfeilgiftfrosch ist ja das giftigste Tier von der Welt, von der ganzen Welt hier, der aber nur über die Haut irgendwie dieses Sekret ablässt. Das heißt, du musst ihn schon anfassen oder irgendwie anlecken oder so. Oder als Tier versuchen, den zu fressen.
Anlecken.
Naja.
Ich glaube, nicht jeden Frosch kann man lecken und dann.
Also den sollte man definitiv nicht lecken, weil also das Sekret da ist irgendwie, keine Ahnung, killt irgendwie ein Tropfen, killt irgendwie 500 Leute oder so, habe ich gelesen. Also das ist richtig, richtig finsteres Gift.
Ja.
Schlimmer als jede Giftschlange und jedes andere giftige Tier da draußen.
Den gibt's bestimmt auch in Australien.
Nee, ich glaube in Südamerika.
Ach, stimmt, ist wahrscheinlich so ein Amazonasvieh, ja.
Der hat so ein bisschen die Farben von diesem Feuersalamander, dieses schwarz-gelbe, so auf der Haut.
Also okay.
Der könnte mit einem Feuersalamander verwechselt werden, ist aber, sieht aus wie so ein kleiner, niedlicher Frosch, aber ist kein kleiner, niedlicher Frosch. Hat auch keine natürlichen Feinde. Also, das ganze Tierreich weiß von wegen so, nee,
ja,
den lecken wir nicht an.
Mit dem legst du dich nicht an, ja.
Ja, mit dem leckst du dich nicht an.
Ja.
Hier übrigens ein Sample aus dem Tierreich.
Ja.
Ja, Wedding, bei Nacht.
Ja, genau. Autogeräusche sind rausgefiltert.
Lee hat jedes Nebengeräusch hat er rausgefiltert. Ja, das ist geblieben. Nur die Naturgeräusche sind drin geblieben. Das ist wie bei unserem Podcast. Man hört nur unsere natürlichen Stimmen.
Mhm.
Wahnsinn, nee, was der hier
heute macht. Ist ja wieder schönstes Wetter und deswegen vielleicht auch ein bisschen Nachbarschaft mit drauf. Ein
bisschen Atmo.
Ja.
Ja, später kommt noch Classic Dave dazu, mit dem nehmen wir auch noch ein bisschen auf.
Ja, heute große Action.
Aber erstmal machen wir hier eine kleine Zwei-Episode. Und
hey, und ich kann endlich mal sagen, ich bin vollkommen ausgeruht und energiegeladen fast schon.
Ausgeruht und frisch.
Ist auf jeden Fall mal das Kontrastprogramm zu sonst.
Nice.
Ja. Aber war ja auch ein langes Wochenende und so und Bombenwetter.
Stimmt, ja, Pfingsten war gerade.
Ich bin quasi erholt.
Ja, wir werden nochmal nachfragen, ob das in der dritten Episode, die wir heute aufnehmen, auch nochmal der Fall ist.
Ja, gucken wir mal.
Ob die Verfassung gleich geblieben ist wie jetzt zu Anfang, aber...
Das hängt wahrscheinlich stark damit zusammen, wie sehr du mich jetzt nervst mit den kommenden Aufnahmen.
Schauen wir mal.
Ja.
Ich gebe alles.
Ja, ich befürchte es auch, ja. Aber hoffentlich hast du gutes Zeug gekriegt.
Challenge accepted.
Oh je, ja, ja. Oh Gott.
Gutes Zeug, naja, weißt du ja, ist ja immer mal so, mal so. Oft weiß ich auch nicht, ob es gutes Zeug ist, aber... Muss auch
hinterher nicht.
Muss ja auch über die Scheiße reden.
Mhm.
Und es ist die erste Episode im neuen Monat. Und wir haben eine kleine Umfrage gestartet, wie ausgemacht. Wir sind ja ein sehr demokratischer Podcast und hören ja auch auf eure Stimmen und auf eure Kritik. Und haben also gefragt, wie ihr das neue Punkteraten findet, wenn wir so gemeinsame Filme haben oder Kinofilme, die wir gesehen haben, mit dem Feuerraten. Und da gab's fast nur positive
fast
Stimmen.
Fast nur positive, ja.
Ja. Bis auf ein bis anderthalb Stimmen aus Österreich. Die fand's nicht so geil. Aber
da ziehen wir jetzt mal keine Rückschlüsse.
Der Rest.
Warum die Österreicher wenig Bock auf so richtig Demokratie haben. Aber.
Okay. Nee, dazu muss man fairerweise sagen, also ich nenne jetzt mal einen Namen. Atombomb zum Beispiel war ja auf der Pro-Seite und der ist auch Österreicher.
Ja,
also.
Das war natürlich auch nicht ernst gemeint.
Das kann man nicht alles über den Kamm scheren.
Nö, aber wir gehen das trotzdem so ein bisschen schweizerisch an.
Ja, ja.
Machen hier so einen Volksentscheid.
Das machen wir öfter.
Und der ging gut aus.
Ja. Was heißt gut? Also, ja.
Naja, gut, weil es halt ein klares Ergebnis ist.
Das genau,
ist
das war schon so, wirklich ein klares
irgendwie
Ergebnis.
So 50-50 und dann wissen wir nicht, was wir machen sollen, sondern jetzt ziehen wir das weiter durch.
Ja. So sieht's aus. Machen wir erstmal weiter. Ich find's auch ganz spannend und lustig. Und klar, ist ein bisschen unberechenbarer beim Punkteraten, aber müsst ihr durch.
Soll das auch nicht hat so leicht dir auch einen Sieg beschert. Also
ja, richtig. Und ich meine,
hat
guck
was
mal.
Gutes.
Guck mal, Olli ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie die letzte Episode aus... Also ich will's jetzt nicht, natürlich nicht verraten. Doch, hier kann man schon verraten. Was? Nee, kann man noch nicht verraten. Die letzte Episode wird ja noch getippt. Olli stand letzten Monat auf Platz 1. Und Olli ist diesen Monat auf Platz 1 jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob er jetzt auf die letzten Meter was verkackt, aber ich glaube, der Vorsprung ist weit genug, dass er da wahrscheinlich auch wieder den ersten Platz macht. Mhm. Also insofern hat er bei der ersten Variante den ersten Platz gemacht und jetzt bei dieser Variante auch den ersten Platz gemacht. Also es ist schon machbar, auch dieses Punkteraten. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute, die da oben gepunktet haben, jetzt komplett abgestraft werden. Und das geht auch.
Ja.
Ja.
Okay. Also habt ihr mitbekommen, wir machen das jetzt erstmal weiter so.
Wir machen das erstmal weiter so. Gut. Wahrscheinlich wieder, wie ich euch kenne, 97% der Leute interessiert das gar nicht, dieses Punkteraten, was wir hier sowieso jedes Mal fabrizieren.
Ja, ist ja auch so.
Also die hören das einfach nur so mit.
Gemessen an den Teilnehmenden.
Ja. Hat doch Kalle mal gesagt, glaube ich, bei seiner Vorstellung. Hat er gesagt, ja, aber Punkteraten war am Anfang befremdlich, aber mittlerweile gewöhnt man sich dran. So. Befremdlich, hat er, glaube ich, gesagt. Das fand ich auch mal.
Ja.
Fand ich ganz witzig, die Beschreibung.
Ja, kann
so
ich,
sind wir.
Kann ich verstehen. So sind wir, ja. Befremdlich. Ja. So kennt man uns.
Beschreibe mit einem Wort die Bewegtbildbanausen.
Ja, befremdlich.
Definitiv.
Ja, ich hoffe, so. Es gibt noch ein paar mehr Attribute.
Ich hoffe auch. Ich bin erstmal gespannt, welchen befremdlichen Film du mitgebracht hast.
So befremdlich war der gar nicht. Ich kannte den nämlich schon. Wollte ihn mir aber trotzdem nochmal angucken, weil das war bei dem verdammt lange her. Und bei manchen Filmen interessiert mich ja dann schon doch sehr, wie die so gealtert sind. Gerade so durch die letzten Jahre, wenn man ja viel, hat sich ja viel verändert, auch in der Wahrnehmung und manche Themen und so, da kommt man ja dann nicht so. Kann man ja nicht alles problemlos übersehen. Mhm. Und bei dem, wie gesagt, lange her, aber ich habe den auch nur einmal gesehen bis dahin. Das war jetzt also erst die Zweitsichtung. Aus dem Jahr 1995, Dead Presidents.
Oh.
Von den Hughes Brothers. Und die beiden, die haben bei mir ja eh irgendwie einen Stein im Brett durch Menace to Society. Und ich war ja auch immer so ein Verfechter von Book of Eli.
Ja, mag ich auch.
Mochte den sehr. Und ja, also
in Washington so, in so einem Endzeit-Szenario ist schon geil, schon badass.
Ja, der war cool, auf jeden. Und also From Hell kann man natürlich finden, wie man will. Und ich habe mal geguckt, mir fehlt tatsächlich von den langen Filmen von denen nur noch Alpha.
Krass, dann habe ich alle gesehen.
Den kennst du auch, ja.
Also es sei denn, da sind noch ein paar mehr, die du jetzt nicht aufgezählt hast.
Naja, klar sind da noch ein paar
mehr. Ach so, okay, das weiß ich. Ich habe jetzt nicht die Filmografie komplett im Kopf, aber die du jetzt gerade genannt hast, die habe ich alle gesehen. Alpha habe ich ja hier mal rezensiert. Mhm. Und die kenne ich auf jeden Fall auch alle. Und du hast recht, From Hell ist, würde ich auch sagen, ist der schwächste aus der Reihe. Obwohl der auch noch okay ist.
Ich also, konnte den auch gucken, ja. Aber es war halt irgendwie...
Ist halt so ein 6,5-Punkte-Film oder so.
Naja, genau. Ja, ich gucke gerade mal nach jetzt, bevor wir hier irgendwelche Gerüchte verbreiten. Aber ich
Alter, da freue ich mich ja drauf, weil ich weiß nicht, ob du das wusstest oder ob ich das hier schon mal gedroppt habe. Dead Presidents ist ja aus dieser Black Cinema-Reihe in den 90ern. Mhm. Hat der einen richtig hohen Stellenwert bei mir. Fand ich richtig fett.
Okay, cool.
Bin sogar mal zu Halloween bin ich mal gegangen, als mit weiß geschminktem Gesicht und schwarz umrandeten Augen und Wollmütze und abgesägter Schrotflinte und so bin ich mal zu Halloween gegangen und so ein paar Cracks haben es tatsächlich erkannt. Ah, Dead Presidents. Ich so, ja, sehr gut.
Ja, ist aber schon eine Deep Cut, ne? Weil was Kostüme angeht.
Ist schon ein bisschen Deep Cut. Ja. Und ich habe mir von den besagten Waffen an, habe ich mir tatsächlich eine original abgesägte Schrotflinte mitgebracht. Also die war scharf. So bin ich halt auf die Party gegangen.
Gangster.
Ja, aber ungeladen, ja, bevor ihr da draußen ausrastet. Es war nichts drin. Es war.
Also ich habe jetzt mal nachgeguckt.
Muss ja real sein.
Zumindest jetzt mal bei Albert Hughes. Ich glaube, die haben sowieso ähnlich viele Credits, die beiden. Ne? Haben ja auch mit Musikvideos angefangen. Mhm. Deswegen also die Tupac-Videos, die wirst du ja kennen. Und Menace to Society war ja dann der erste Langfilm. Danach kam dieser hier, Dead Presidents. Und dann haben die eine Doku gemacht, American Pimp.
Die kenne ich nicht.
Okay, okay, das wäre dann auch noch ein Langfilm. Dann From Hell, dann ein paar Korn-Videos. Und...
Für Korn haben die Videos gemacht.
Ja, dann Alpha und jetzt zumindest eben Albert. Eine Episode für The Good Lord Bird. Das war diese Western-Serie mit Alter, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das gibt's ja nicht. Fakt, weil ich wollte da, also Western-Serien finde ich ja sowieso ziemlich geil. Und deswegen wollte ich da eh noch reingucken. Ethan Hawke, genau, der spielt da die Hauptrolle. Das war so eine Showtime-Serie. Mhm. Und jetzt wollte ich mal gucken, wie es beim Bruder aussieht, weil die haben ja schon das meiste zusammen gemacht, aber eben auch so.
Ab und zu mal vereinzelt auch.
Ja.
für sich mal was inszeniert. Habe genau. Ich auch so im Kopf.
Ja, weil Albert Hughes hat 15 Regie-Credits und Alan Hughes hat 18. Mhm. Ach so, okay, ja, der hat jetzt auch noch bei dieser Dear Mama Miniseries und bei The Defiant Ones, die hat komplett Alan Hughes gemacht. Die
auch
Doku. Ja, ich auch. Und dann noch Gang-related eine Serie.
Ja gut, aber was die Filme angeht, sind wir ganz gut aufgestellt, bis auf die Doku.
Ach siehst du, Alan Hughes hat bei New York I Love You ein Segment gemacht. Deswegen hat er auch noch mehr.
Das habe ich auch gesehen.
Ja.
Zwangsläufig.
Ja, klar. Ich weiß
nicht welches, aber ja.
Der war auch nicht so prall, ne?
Nee, toll war es nicht.
Aber ja, dann hast du, so wie es aussieht, von den Feature-Filmen zumindest, die Langfilme alle gesehen.
Cool.
Sehr gut. Und jetzt Dead Presidents. Und der steht bei dir hoch im Kurs.
Sehr hoch.
Bin ich mal gespannt. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?
Oh, das ist schon wieder eine Weile her.
Mhm.
Ich sag mal, also irgendwann so zwischen 2000 und 2010. Also 2005 und 2010, würde ich mal sagen, das letzte Mal.
Okay.
Immerhin. Ist schon wieder über 10 Jahre her.
Ja, und das war bei mir halt eben damals in den 90ern, habe ich den gesehen. Ja, schon auch im Zuge dessen eben, weil ich Menace Society halt gefeiert habe, wie sonst was. Und dann mochte ich den auch sehr. Und deswegen wollte ich jetzt mal gucken, wie das gealtert ist. Die beiden haben das auch geschrieben, zusammen mit Michael Henry Brown. Der hat sonst nicht allzu viel gemacht. In Too Deep ist noch von dem, was wirklich kein Highlight ist. Mhm. Den kennst du auch, oder?
Dieser Haifischfilm, oder? War das nicht In Too Deep?
Nee,
In Too Deep mit Oma Epps.
Genau.
Ja, ja, okay, alles klar.
Da war der Soundtrack auch besser als der Film.
Deep Blue Sea war der, genau. Haifisch.
Ja.
Ja, auch mit Rappern. LL Cool J spielt ja, genau. Mit. Insofern ist es ja so eine Suppe fast.
Ja, aber Into Deep doch auch, oder nicht? Was nicht auch LL?
Stimmt, LL spielt ja neben Oma Epps auf jeden Fall. Auch wieder so ein Ding, wo ich den Soundtrack auf Platte hatte.
Ja. Ja, und auf Dead Presidents hatte ich, glaube ich, schon Bock, weil da halt O-Dog aus Menace to Society, Lawrence Tate, hier die Hauptrolle spielt. Der steht im Fokus der Geschichte. Der spielt Anthony Curtis und der ist zu Beginn des Films, sind wir in den 70ern, und der ist ein Jugendlicher, der mit seinen Freunden abhängt. Und ja, das ist sowieso ein bisschen tricky jetzt mit der Erzählung, weil der Film hat echt, der macht eine ganze Menge Genres durch und ist in der Erzählweise dadurch auch fast so ein bisschen episodisch. Das ist immer so Abschnitte und am Anfang ist er eben in den 70ern und wir erfahren, wie er sich halt für Ladies interessiert, eine kennenlernt, die ganz gut findet, mit den Eltern so ein bisschen Diskussionen hat und parallel auch bei einem Typ, der so eine Mentorfunktion für ihn hat, anheuert und für den so ein paar Auftragsarbeiten übernimmt, den so ein bisschen durch die Gegend chauffiert, und der Typ ist aber sehr offensichtlich sowas wie ein Pimp oder auf jeden Fall auch kriminell unterwegs. Das ist nämlich die Figur von Keith David, Kirby. Ist jetzt auch schon dieses Jahr schon wieder einige Filme mit Keith David gesehen. Also es würde mich nicht wundern, wenn der jetzt am Ende des Jahres auch schon wieder recht weit oben ist.
Keith David taucht auch oft ein.
Naja.
Kann man wohl sagen.
Ja, und die Eltern, die drängen drauf, dass er seine Ausbildung oder seine Schulkarriere so ein bisschen ernster nimmt. Und er sagt aber, hey, ich habe gar keinen Bock auf College. Sein älterer Bruder, der wird aufs College gehen, und er sagt aber, nee, das ist nicht meins so, ich werde mich bei der Armee melden. Und da steht ja der Vietnamkrieg an, und so schreibt er sich da ein und wird nach Vietnam geschickt. Und dann haben wir eben den nächsten Abschnitt des Films, und da sind wir eine ganze Weile in Vietnam, lernen da auch noch ein paar andere Leute kennen. Unter den Freunden, die es schon davor in der Bronx sind wir ja, ne? Harlem, glaube ich, am Anfang.
Mhm.
Und da sind dann eben, einer seiner Freunde ist Skip, der wird von Chris Tucker gespielt. Freddy Rodriguez ist auch noch einer von denen. Und schon da sehen wir auch in der Kneipe, wo Kirby immer abhängt, hängt auch ein Typ, der von allen nur Cowboy genannt wird, immer rum. Und das ist ein recht junger Terrence Howard, der hier noch dabei ist.
Mhm.
So, und dann sind wir in Vietnam, und da ist dann auch Bokeem Woodbine dabei, den wir ja auch aus etlichen ähnlichen Filmen kennen.
Fargo. Zur Serie.
Ja gut, das war sehr viel später.
Ja, aber das war, glaube ich, das Letzte, dass ich ihn, also jetzt so die letzten Jahre habe ich ihn selten gesehen.
Stimmt.
Das war glaube ich, sein letzter Auftritt, wo ich ihn
in
neueren Sachen gesehen habe. Aber auch super präsent zu der Zeit gewesen, ja.
Und dann sind in der Vietnam-Truppe halt auch noch ein sehr junger Michael Imperioli, Clifton Collins Jr. Also das Line-Up ist sowieso jetzt über den Film verteilt schon echt beeindruckend. Na, und dann ist natürlich Vietnam, wie Vietnam ist. Das ist einigermaßen traumatisierend für die ganzen Jungs. Und als er dann endlich zurückkommt, geht's darum, das hat jetzt hier was Sozialkritisches, geht es darum, dass Soldaten eben ziemlich aufgeschmissen waren, als sie aus dem Krieg kamen. So, die haben nicht wirklich einen Job bekommen, wurden auch wenig repräsentiert, weil der Vietnamkrieg natürlich aufs Härteste verurteilt wurde vom Großteil der Bevölkerung. Und demzufolge sind da halt viele abgerutscht in Drogensucht oder Kriminalität oder einfach obdachlos geworden. Also, da gibt es ja etliche Geschichten drüber. Und dieser Film erzählt auch ein bisschen so eine Geschichte, zumindest jetzt eben in diesem Abschnitt. Und dann sind wir denen eine Weile strugglen und irgendwann geht's dann an das, was du jetzt angesprochen hast mit deinem Halloween-Kostüm. Dann überlegen die sich aufgrund mangelnder Alternativen einen Heist.
Ja.
Die wollen einen Geldtransporter ausrauben und da geht's dann auch noch drum. Und das ist aber schon, ist es so lustig, ne? Weil in meiner Erinnerung ging es primär um diesen Heist bei dem Film.
Ach so?
Und
nee, schon irgendwie so eine Chronik, oder?
Ja, also klar ist das insgesamt so eine Chronik, aber also in meiner Erinnerung hat dieser Heist halt viel mehr Raum im Film eingenommen.
Ja, ist manchmal so.
Ey, das ist so ein kurzer Abschnitt. Das hat mich voll geflasht. Ich dachte so, Alter, was, das war's jetzt schon? Das ist irgendwie gefühlt sind das 10 Minuten, nicht mal.
Ja, weil also, du in Filmen bestimmte Szenen präsent hast und wenn du lange nicht siehst, denkst du so, okay, das ist voll der große Teil in dem Film. So, das
ja, weil das auch irgendwie die Bilder sind, die bei mir so, vielleicht auch durchs Plakat und eben durch das von dir angesprochene Kostüm, das ist so ein bisschen das, was hängen geblieben ist und dadurch hat das in meiner Erinnerung irgendwie viel mehr Platz eingenommen. Und das ist aber wirklich ein wahnsinnig kleiner Abschnitt im Film. Ja, und da geht dann natürlich einiges schief und ja, weiter erzähle ich nicht, weil das würde dann definitiv was spoilern. Und das ist eben ordentlich besetzt. Da sind dann, bedingt durch die Regisseure, ist da auch noch einiges aus der Hip-Hop-Community am Start. Wir haben Sticky Fingers und Heather B. noch dabei. Und dann eben auch so James Pickens Jr. und Isaiah Washington, die halt dann bei Grey's Anatomy irgendwie so zum Hauptcast gehörten, jahrelang. Martin Sheen ist hier in einer kleinen Rolle. Der spielt den Richter.
Martin Sheen kann ich mich nicht mehr erinnern. Hätte ich jetzt nicht mehr zugeordnet. Okay.
Der spielt den Richter bei der Verhandlung und weist ihn noch drauf hin, so, hey, kannst mir hier nicht erzählen, nichts erzählen von Vietnam und so weiter. Ich war im Zweiten Weltkrieg und war auch, oder nee, ich war auch in Vietnam und habe da auch gedient und so weiter. Und deswegen ist das überhaupt noch keine Rechtfertigung. Das finde ich schon auch ein bisschen witzig im Hinblick auf andere Vietnam-Filme, die Martin Sheen gedreht hat.
Ja.
Ja, und das ist Dead Presidents. Geht eine Stunde 59 Minuten und ist eben, wie gesagt, ein ziemlich derber Genre-Mix. Ja, und jetzt fand ich den nicht mehr so geil wie damals. Weil,
was?
Ja, weil nämlich dieser Genre-Mix fürs Pacing überhaupt nicht gut ist. Weil dieser Film float kein bisschen. Also du hast hier die, wirklich diese einzelnen Episoden, die mal mehr, mal weniger gut funktionieren. Aber das ist nicht gut ineinander verwoben. Das ist kein guter Flow. Das Pacing ist echt schwierig. Und dann eben, so was, diese, die eigentliche Action-Sequenz, die du hier im Film hast, ist halt wirklich in ein paar Minuten abgefrühstückt. Und auch wenn das ein bisschen explizit ist an der einen oder anderen Stelle, was wiederum ganz cool ist, killt das echt einiges. So, das float nicht.
Now I know the exact moment our friendship died.
Tja. Guck dir den heute nochmal an. Ich bin echt gespannt, ob du da diese Meinung noch aufrechterhältst.
Ja, ist natürlich schon eine Weile her, aber also klingt jetzt nicht so, als wenn ich den so wiedergegeben hätte.
Guck mal, wenn du das zum Beispiel, das ist natürlich ein großer Vergleich, aber ich glaube, es funktioniert im Hinblick auf dieses Episodische oder diese Chronik, wo halt immer wieder große Passagen in seinem Leben abgehandelt werden. Wenn du das mit Forrest Gump vergleichst.
Das ist kein schlechter Vergleich, wenn du mich fragst.
Ja, danke. Und der schafft es ja wirklich gut, dass du so da durchreitest. Weißt du, das ist jetzt nicht irgendwie, also du wirst da halt gut durchgetragen. Es ist nicht so, dass du da irgendwie nach so einem Abschnitt denkst, so, okay, ist jetzt voll der strange Bruch und irgendwie erzählt sich dieser Zeitsprung auch gar nicht. Das kommt halt echt auch noch erschwerend hinzu. Larence Tate altert halt nicht. Und die erzählen hier aber schon wirklich einen recht großen Abschnitt, was so die Jahre angeht. Und er altert halt nicht. Und das Problem ist, dass der halt auch immer für mich wirklich sehr jung aussieht. Und dann so diesen von Vietnam gebeutelten Soldaten mit irgendwelchen Traumata, das kaufe ich ihm nicht ab. Also das trägt er auch schauspielerisch echt nicht.
Okay.
Und da sind mir wirklich viele Sachen aufgefallen, und ich dachte so, also früher habe ich das echt einfach alles gefressen und fand's geil. Und jetzt merke ich schon, was der Film für Schwächen hat. Also, der irgendwie hat der immer noch so, habe ich immer noch ein Herz für den, aber das ist kein wirklich guter Film. Echt nicht.
Also primär wegen den Übergängen jetzt zwischen den Kapiteln oder zwischen dem Mix allgemein.
Ey, Pacing, Übergänge, Schauspiel auch wirklich an vielen Stellen. Chris Tucker kommt hier schon auch hart an seine Grenzen. Laurence Tate sowieso. Mhm. Bokeem Woodbine spielt ja auch einen ziemlichen Psychopathen in dieser Vietnam-Nummer. Das geht manchmal gut, manchmal aber auch so gar nicht. Mhm. Keith David schockt. Der macht seine Sache gut. Terrence Howard auch. Auch wenn es eine kleine Rolle ist, aber gibt schon ein paar gute Leute hier drin, aber die, die es tragen sollen, da geht zu oft echt einiges schief. Ja, hab mich echt überrascht, weil so aus der Erinnerung hätte ich den auch sehr gelobt.
Okay.
Ja.
Naja, aber also es ist, ich muss ihn nochmal rewatchen, weil das, was du ansprichst, war für mich halt die positiven Aspekte, weil du sagst es, wenn du so Filme nimmst.
Dass hier Leute schlecht spielen, fandst du super.
Nein, sondern dieses, dass es so chronisch aufgearbeitet ist, weil du hast ja die Hip-Hop-Filme, die wir damals gesucht haben in den 90ern, die waren ja schon alle, ob das jetzt Menace to Society, Boys in Hood, die ganz großen sind, oder dann auch so Filme, die du hier neulich hattest, Juice und Co.
Ja.
Die sind ja alle so ein bisschen nach Strickmuster B, weißt du, du hast immer irgendwie Bad Guys gehabt und einen, der eigentlich gut ist, aber dann so ein bisschen reingezogen worden ist. Mhm. Aber dass man hier so ein Leben halt praktisch hat, was in den 70ern anfängt und ganz früh ansetzt, und wo sich auch von diesen ganzen Hip-Hop-Filmen der Soundtrack unterscheidet, weil der hier ja extrem viel souliger ist und so weiter als diese ganzen Hip-Hop-Sachen.
Aber jeder Soul-Track wurde mehrfach gesampelt im Hip-Hop. Also das ist schon auch nicht zufällig.
Das auf jeden Fall. Ja, es ist ja auch, deswegen fällt es ja auch unter dieses Genre von diesen 90s-Hip-Hop-Filmen. Mhm. Aber trotzdem mit einer anderen Note.
Ja.
Und das mochte ich halt, dass der so ein bisschen anders ist und dass der halt der Forrest Gump unter den Hip-Hop-Filmen ist halt so, weißt du. Und das wusste ich halt damals zu schätzen.
Ja. Ja, aber Laurence Tate ist halt kein Tom Hanks. Und
das auf jeden Fall.
Und ja, ich bin bei dir. Das Soundtrack ist immer noch eine Eins. Mhm. Auf jeden Fall. Das ist richtig gut. Witzigerweise war Composer hier Danny Elfman.
Okay.
Also muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren zwischen Soundtrack und Score. Aber das fand ich sehr interessant, weil irgendwie hätte ich den da nicht gesehen, so in der Kombination. Schon lustig. Und wen ich schauspielerisch auf jeden Fall auch hervorheben möchte, das ist nämlich die Dame, die er kennenlernt. Und die wird von Rose Jackson gespielt. Und die ist ja auch über weite Passagen des Films da. Und die ist richtig gut. Ich verstehe nicht, dass die nicht eine große Karriere hatte danach, aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass der Film jetzt schon auch nur in so gewissen Kreisen halt eine Aufmerksamkeit bekommen hat. Das war ja jetzt kein Blockbuster-Mega-Hit.
Kennt man sie noch von Warners? Also der Name sagt mir jetzt nichts.
Nee, die hat eben danach kaum noch was gemacht. Also da ist wirklich nicht mehr viel gekommen. Mhm. Die hat irgendwie 15, 16 Credits oder so. Das ist nicht die Menge, aber die fand ich echt gut.
Okay.
Ja. Und die hat ja eine Schwester, ne? Die Lila, die sollte ursprünglich von Jada Pinkett gespielt werden. Die hat abgelehnt, weil Tupac, der ja ursprünglich bei Menace to Society besetzt war, dort rausgeschmissen wurde. Und dann hat Jada ganz loyal gesagt, danke, nein, mit den Hughes Brothers möchte ich nicht arbeiten.
So, so. Jetzt die große Frage, heißt sie Lila oder heißt sie die Lila?
Ihre Rolle?
Nee, die Schwester.
Die Schwester heißt Delilah.
Ach, Delilah, okay. Dann hat sie noch eine Schwester, Delilah.
Ach so.
Versteht ihr?
Ja, okay, get it.
Mhm. Ist es der Artikel oder ist das der Name? Du hättest auch nochmal nachgefragt, deswegen frage ich jetzt auch
nochmal. Ja, alles gut. Die Schwester heißt Delilah. Und sie, also hier der Love Interest von Anthony Curtis heißt Juanita.
Juanita, so.
Oder Juanita, wie sie im Film natürlich sagen.
Wie lange ist der nochmal von der Hochzeit, hast du vorhin gesagt?
Knappe 2 Stunden, Stunde 59.
Mhm, okay.
Und immer noch Rated R.
Immer noch Rated R.
Mhm.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob der damals im Kino lief oder ob der Direct-to-Video war. Also das ist jetzt kein großer Film. Insofern ist das...
Ich glaube, hierzulande lief der nicht im Kino.
Nee, hierzulande lief der nicht im Kino. Das ist, glaube ich, auch ein Film, der war Direct-to-Video so ein Ding. Aber als Hip-Hop-Fan hast du den natürlich sofort
angeguckt. Ja, eben.
Sofort angeguckt,
das, da ist geholt. Wirklich die VHS ähnlich kursiert wie Menace to Society und Boys in the Hood und so.
Die haben auch in meinem Weddinger Freundeskreis, haben den alle gesehen.
Ja. Naja, und eben, ich zählte auch zu den Leuten, die den wirklich geil fanden. Und ich habe damals, glaube ich, auch jedem gesagt, ja, ey, Dead Presidents musst du sehen.
War für mich auch eins der Highlights der damaligen Ära.
Ja.
Ein bisschen schockiert.
Naja, er ist halt einfach nicht mehr da, wo ich ihn gesehen habe. Ich würde das wahrscheinlich unterm Strich immer noch als eine Empfehlung bezeichnen. Mhm. Aber so gut, wie ich den in Erinnerung hatte, ist er einfach nicht.
Ja gut, muss man ja dann, muss man sich ja dann eingestehen.
Ja. Das war's auch schon. 10 Millionen hat er gekostet, trotzdem über 24 eingespielt, also das hat auch funktioniert. Aber nach dem Erfolg, vor allem nach dem Kritikererfolg von Menace to Society, hätte man wahrscheinlich auch mit mehr rechnen können. Ja. So, jetzt die Punkte. Mhm. 6,9 gibt's auf IMDb. Es gibt keinen Metascore. Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 5,8. Alter, das sind 49% Empfehlung. Und das Publikum ist sehr viel euphorischer mit 3,9 von 5. Und auf Letterboxd hat er auch nur eine 3,5. Und wo bist du gelandet?
Ich habe ihn hier noch mit 4,5 Sternen gelockt.
Holy shit, 4,5 Sterne?
Also
okay.
Rückwirkend, wie gesagt, absoluter Herzfilm von mir gewesen aus der damaligen Zeit. Insofern gibt ja auch ein paar Filme, die sich sternemäßig ändern, wenn ich die dann rewatche. Aber hier steht er noch mit 4,5 drin. Aber das ist wahrscheinlich, guck mal.
Also
hier steht, wann ich den das letzte Mal gesehen habe. Nee, das
heißt nicht, mindestens 9 Punkte, ja?
Mindestens 9 Punkte.
Okay. Das würde mich,
also ich glaube nicht, dass es mehr als 9 Punkte
war. Echt schwer wundern, wenn du da bleiben würdest, wenn du den jetzt nochmal guckst.
Okay. Das war halt einer der Filme, die ich damals sofort nochmal sehen wollte. Wo ich gesagt habe, boah, Alter, den gucke ich nochmal die Tage. Weißt du, das weiß ich noch. Und deswegen die Punkte natürlich bei mir. Dennis 4 Sterne, Markus 4 Sterne, die ganzen Hip-Hop-Heads.
Mhm. Ja, wäre mal bei allen echt interessant zu wissen, ob das auch so aus der Erinnerung raus, weil ich gute aus der Erinnerung hätte ich auch wahrscheinlich 4,5 oder sogar 5 Sterne vergeben.
Mhm. Ja, gute Frage. Könnte einer von denen sein, die vielleicht ein bisschen verklärt sind in der Filmhistorie. Gut, ich rate trotzdem, was dann noch bei einer, ich sag 7,5.
Sieben.
Mhm. War natürlich auch meine Tendenz, dass sie eventuell auf eine 7 gerutscht ist, aber.
Ja, ich habe aber echt mit mir gehadert, weil ich dachte, jetzt kann ich dem Film noch keine 7 Punkte geben. Ich finde das irgendwie, das fühlte sich zu schlecht an, aber ganz ehrlich, der hat zu viele Macken.
Krass. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei mir auf eine 7 rutscht. Vielleicht kann ich besser über diese Macken hinwegsehen, ich weiß nicht. Aber gut, kann ich erst nach einem Rewatch auch wirklich beurteilen.
Ja.
Weil du warst ja beim ähnlichen Status jetzt aus der Erinnerung raus.
Eben. Na, ja, musst du echt mal machen.
Ja.
So viel zu Dead Presidents. Und den Soundtrack, also wenn ihr schon jetzt den Film nicht sehen wollt, aufgrund dessen, oder vielleicht gerade erst recht, hört euch auf jeden Fall den Soundtrack an.
Mhm.
Der ist super.
Definitiv. Den fand ich auch richtig fett. Und hat ikonisches Plakat und so. Ja, aber wie du sagst, Lawrence Tate, klar, ist schauspielerisch auf jeden Fall.
Aber das mit dem Plakat ist halt irreführend, ne?
Ja, gut, ein bisschen.
Weil das bezieht sich auf eine Passage, die halt wirklich irgendwie 10 Minuten lang ist.
Ja.
Und das beim 2-Stunden-Film, das ist schon.
Geile Tagline. In this daring heist, the only color that counts is green.
Ja, siehst du, allein das, dass sich der Titel auf die Geldscheine bezieht.
Auf die Banknoten, ja. Hm.
Ach so, ja, stimmt. Das vielleicht nicht Hip-Hop-Fans wissen das vielleicht gar nicht. Dead Presidents ist Umgangssprache für Geld. Weil tote Präsidenten auf den Geldscheinen sind.
Richtig.
Ja.
Eine also Hip-Hop-Band hat sich sogar direkt danach benannt, die Dead Press.
Ja. Und definitiv einer der besten Jay-Z-Songs heißt auch Dead Presidents.
Mhm.
Fand ich witzig, weil auf IMDb wird das irgendwie fälschlicherweise so bezeichnet, dass die Dead Presidents nur diese aussortierten Banknoten sind, weil die wollen ja einen Geldtransporter überfallen, der die alten Scheine aussortiert.
Unabhängig davon werden aber alle Banknoten so bezeichnet. Ja.
Eben. Ich sag nur, das ist das, was uns IMDb erzählen will.
IMDb, die Luschen.
Tja.
Na gut, nach Vietnamkrieg und ausgeschossenen Gedärmen und Überfällen und harten Jungs muss man wieder was fürs Herz bringen, glaube ich.
Hab ich auch noch.
Vor allem gibt es eine Romanze. Achso, sogar unser gemeinsamer Film ist ja sogar.
Ja,
passt eben. Ja auch ins Muster. Insofern haben wir heute ein bisschen was Emotionales noch vor uns.
Ja.
Und wir haben auch weibliche Zuhörer, nicht allzu viele, aber schöne Grüße gehen daraus.
Und wir haben weibliche Supporter. Liebe Grüße an die.
Weibliche Supporter haben wir auch, ja. Ich glaube, die weiblichen Supporter sind auch weibliche Zuhörer. Insofern fallen die dann sicher auch unter das Muster, kann ich mir vorstellen. Oder die supporten, oder sind die, die uns aus Mitleid supporten. Also die sind so scheiße.
Ja, die hören das gar nicht.
Die hören das nicht, aber schmeißen uns
mal. Aber die klingen immer so verzweifelt, ja genau.
Könnte natürlich auch sein. Lee Tolan Krieger ist der Regisseur des folgenden Films und der hat ziemliche Schnulzen inszeniert bisher. Filme Adeline mit Blake Lively ist zum Beispiel von ihm inszeniert worden. The Vicious Kind wiederum sieht nicht so schnulzig aus, ist mit J.K. Simmons so ein Film.
Wie hieß er?
The Vicious Kind. Ich weiß nicht, ob davon schon mal was gehört
hast. Teuflisch.
Genau.
Okay.
Auch Regie geführt von ihm. Mhm. Und das Drehbuch wiederum. Und da ist wieder viel Eigenerlebtes. Und die waren nämlich kurzzeitig ein Pärchen gewesen. Haben zusammengeschrieben Rashida Jones und Will McCormack, den du wahrscheinlich auch kennen könntest vor der Kamera, weil der spielt ja auch in diesem Film vor der Kamera mit und hat das Drehbuch zusammen mit Rashida Jones geschrieben. Rashida Jones wiederum ist die weibliche Hauptrolle im folgenden Film. Und mich hat's interessiert, weil das Paar, was hier im Zentrum steht, von zwei Schauspielern gespielt wird, die ich mag. Einer davon ist, wie gesagt, Rashida Jones, der andere ist Andy Samberg. Und der Film heißt Celeste und Jesse Forever. Mhm. Aus dem Jahr 2012. Schon ein Weilchen her.
Mhm. Aber ich glaube, die haben öfter mal zusammen gedreht.
Ja, die haben öfter mal zusammen gedreht. Und das Lustige ist ja, diese beiden Krawallkomödien, Brooklyn Nine-Nine und wie hieß die, wo sie die Hauptrolle gespielt hat?
Ach so, was ja auch so ein Spoof war.
So ein bisschen Spoof, so Naked Gun-mäßig. Ja,
ja, ja.
Alter.
Boah. Die fand ich echt nicht so gut, also lange nicht so gut wie Brooklyn. Nein, nein, nee, aber war ganz nett.
Von der Qualität auf jeden Fall nicht, aber sind ja beide so vom Humor vergleichbar. Ist ja kein subtiler
ja,
Humor.
Ja, natürlich. Ich meine, die war bei Parks and Recreation in einer großen Rolle dabei und richtig. So. Die hat auf jeden Fall schon eine Menge bescheuerter Comedies gemacht.
Richtig, auf jeden Fall.
Ist aber aktuell auch in Silo zu sehen.
Silo?
Mhm, die was Serie.
Worum geht's da?
So eine Dystopie-Serie, wo die Menschheit nur noch in so einem Silo lebt.
Keine Comedy demnach, nee, so wie es klingt.
Nee.
So, okay, jetzt muss ich mal gucken, wie diese Serie hieß, Alter. Ist ja unfassbar, dass mir die nicht einfällt.
Ja, ja, ist ärgerlich. Also bei mir, ich kann drüber hinwegsehen, aber dass dich das jetzt ärgert, verstehe ich.
Ja, aber ich habe die, wenn du mich jetzt heute Abend oder in einer halben Stunde gefragt hättest, könnte ich die wahrscheinlich sofort abrufen und jetzt fällt sie mir nicht ein. Mhm. Angie Tribeca.
Angie Tribeca, da bin ich nie drauf gekommen. Ja, aber
2016 bis 2018 lief die.
Ja, stimmt.
Insofern ist ganz lustig, dass die Serien ja eigentlich so ein bisschen vergleichbar sind. Und wie gesagt, die der Drehbuchautor und sie waren kurzzeitig für ein paar Wochen mal ein Paar und die haben diese Geschichte jetzt zu Papier gebracht.
Mhm.
Und die Titel geben Celeste und Jesse, Andy Samberg und Rashida Jones, wie gesagt, sind so ein ziemlich, kann man als Perfect Match bezeichnen. Die scheinen sich blind zu verstehen. Die haben denselben Humor, ulken halt die ganze Zeit blöde herum, haben so ihre Insider-Witze. Und die sind seit College-Tagen befreundet mit Beth und Tucker. Das ist ein weiteres Pärchen, gespielt von Ari Gaynor. Die kennst du wahrscheinlich auch Miss America und Co.
Mhm.
Und Eric Christian Olsen, den haben wir auch schon gesehen bei Battle of the Sexes und Co.
Mhm.
Die beiden sind ein Pärchen und diese vier hängen so zusammen rum seit College-Tagen.
Mhm.
Und die sind zusammen essen. Ari Gaynor und Eric Christian Olsen übrigens planen gerade ihre Hochzeit. Das heißt, die wollen das offiziell machen und sind schon seit Ewigkeiten zusammen und die wollen heiraten. Und diese vier gehen irgendwann mal essen und alles sieht nach einer harmonischen Zwei-Paar-Konstellation aus. Also du siehst halt Rashida Jones und Andy Samberg, wie die ihre Insider-Witze machen, wie die so mit so einem komischen Akzent reden, weißt du, und dann so den Kellner verarschen und so. Und irgendwann platzt dann ihren Freunden der Kragen und die sagen dann, das ist total bescheuert, was ihr macht und das ist super absurd. Weil ihr habt gerade die Scheidung eingereicht und so weiter und sitzt hier so, als wärt ihr hier die absoluten absoluten Best Buddies. Und das ist das Interessante an diesem Film, weil es kommt raus, Celeste und Jesse lassen sich nämlich demnächst scheiden. Mhm. Und dass die beiden halt ein Herz und eine Seele sind, sich ständig sehen und ihre Scherze machen, passt einfach nicht in die Vorstellung eines getrennten Paars so nach außen hin. Und Rashida Jones, die ja das Drehbuch geschrieben hat, fand es halt super interessant, nicht ein verliebtes Paar zu begleiten, sondern halt direkt damit einzusteigen, dass ein Paar sich gerade getrennt hat.
Ja, okay.
Und jetzt geht's darum, dass diese beiden immer noch ein Herz und eine Seele sind und sich extrem wichtig sind, obwohl die sagen, so miteinander können wir nicht.
Mhm.
Und ab und an übermannen Celeste und Jesse halt auch alte Gefühle, aber auch nicht immer zur selben Zeit im Laufe des Films. Und dann kommen halt neue Partner ins Spiel. In Celeste Fall ist das übrigens Paul, der einfach mal für Chris Messina gespielt wird, den ich ja auch liebe.
Mhm. Ja, das ist super.
Das ist natürlich eine super, super geile Kombo, dass der jetzt noch dazu kommt, zu einer Konstellation, die ich sowieso mag.
Mhm.
Und ist wirklich ein toller Film, weil du hast einerseits coole Schnitte, der ist nicht so inszeniert wie so eine typische Rom-Com oder so ein schmalziger Film. Du hast wenig schnulzige Momente. du hast halt Nebenrollen, die hochbesetzt sind, also von Elijah Wood bis Emma Roberts, Rich Summer spielt hier auch noch mit, also wirklich gute Leute. Elijah Wood spielt so den schwulen Chefredakteur in ihrer Firma, weil sie arbeitet so mit Musikern zusammen, in so einem Musikverlag. Und Emma Roberts spielt halt so ein Popsternchen, was sie halt so ein bisschen unter ihre Fittiche nehmen sollen, wo sie halt das Plattencover halt auch designen soll und so eine Sachen. Und sie ist halt so typisch Instagram-Model. Und die zicken sich natürlich auch ziemlich an. Und das halt, das ist halt Celeste und Jesse Forever. Ich will gar nicht so viel über den Film verraten. Aber am Ende des Films hat man die beiden Titelcharaktere definitiv ins Herz geschlossen. Also das funktioniert.
Ich finde, es ist auch irgendwie naheliegend. Oder zumindest würde ich davon ausgehen, mit der Prämisse zu glauben, dass ich glaube zu wissen, wie es ausgeht. Weißt du? So ein bisschen die Sorte Film. Was nicht schlimm sein muss. Also kann ja trotzdem unterhaltsam sein bis dahin.
Könnte sein, dass du es weißt, aber vielleicht auch nicht. Drück's mal so aus.
Okay.
Weil der Film macht schon ein bisschen einiges anders. Also
ja? Oh, cool.
Ja, allein schon diese Prämisse, dass er halt damit spielt, dass das eben kein Paar ist, sondern dass sie eigentlich Entscheidungen leben. Und ja, ich will halt nicht zu viel verraten, aber es ist halt problematisch dadurch, dass sich die beiden halt immer noch ständig über den Weg laufen, weil die es halt so gut verstehen und weil die halt wichtig für den anderen sind. Mhm. Weil es gibt ja Paare, die sind halt trotzdem wichtig füreinander oder die haben sich viel bedeutet oder haben vielleicht ein gemeinsames Kind. Aber die sagen sich zum Beispiel, dass es nicht gut für uns ist, wenn wir uns jetzt noch weiterhin sehen. Mhm. Und haben dann diese radikale Trennung und sagen, auch wenn du mir viel bedeutest, ist es hier an der Stelle wichtig, dass wir uns eben nicht, dass wir keinen Kontakt mehr halten. Mhm. Und bei den beiden ist es komplett anders. Wenn die irgendwelche Scheiße erleben, dann kotzen die sich bei dem anderen aus. Die brauchen den. Das ist so, das ist gleichzeitig der beste Freund. Mhm. Oder die beste Freundin. Und das sorgt natürlich für ein paar Komplikationen im Laufe des Films. Mhm. Aber was, glaube ich, diesen Film hervorhebt, ist die Chemie zwischen den ganzen Schauspielern. Mhm. Ob jetzt Chris Messina mit Rashida Jones wiederum mit Andy Samberg, das funktioniert super. Und dann noch die ganzen Nebencharaktere, die dazukommen. Ari Gaynor als beste Freundin und so.
Grainer heißt die, ne?
Ne, Gaynor, glaube ich.
Ich glaube Grainer. Das ist doch die von I'm Dying Up Here.
Ja, genau.
Die Blonde.
Ja, ja, genau, ja. Die.
Ich glaube, die ist Grainer.
Heißt die Grainer?
Können wir mal nachgucken?
Das können wir nochmal nachgucken. Ich habe mir Gainer aufgeschrieben, aber kann sein, dass ich einen Buchstaben vergessen habe. Kleiner Film, in 22 Tagen abgedreht. Hat 3,6 Millionen eingespielt, also jetzt nicht die Welt. So, klär's auf.
Ja, Grainer.
Doch, Grainer.
G-R-A-Y, ja.
Ja, dann habe ich ein R vergessen. Mhm. Ja, Ari Gaynor aufgeschrieben, aber Grainer passt natürlich auch. Gloria Gaynor ist natürlich jemand anders, das ist eine Sängerin. Und Ari Grainer ist die Schauspielerin. Mhm. Nicht zu verwechseln. Dieses Drehbuch-Couple übrigens, Rashida Jones und Will McCormack, hat dafür gesorgt, also dieser Film sorgte dafür, dass John Lasseter dieses Drehbuchautoren-Duo für Toy Story 4 rangeholt hat, weil da haben die beiden ja das Drehbuch geschrieben.
Ach.
John Lasseter hat diesen Film gesehen und hat gesagt, okay, das ist eine super Chemie, die machen das gut. Die wissen, wie man richtige Menschen irgendwie inszeniert und zu Papier bringt. Die brauchen wir für Toy Story 4.
Cool. Ja, bei solchen Filmen ist ja wirklich elementar wichtig, ob die Chemie funktioniert.
Voll. Kommt aber nicht so gut weg bei der allgemeinen...
Du fandst den super, oder wie?
Ja, ich fand ihn sehr gut.
Okay.
Hat mir gefallen.
Irgendwas auszusetzen?
Nee.
Nee.
Ne, ich überlege gerade. Nee,
das klingt so.
Er findet jetzt nicht das Rad komplett neu, aber macht schon eigentlich
anders. Ja, nee, auch, ist eine Rom-Com.
Ja gut, weiß nicht. Es gibt auch so Rom-Coms, wo du sagst, so, das ist jetzt komplett kreativ und neu. Also er macht einige Sachen, die du erwarten kannst, aber er macht auch einige Sachen, die du halt eben nicht erwartest. Insofern ist es ganz, ist eine ganz interessante Mischung. Mhm. Aber es gibt, glaube ich, wahrscheinlich welche, die sagen, sowas ist ein stinknormaler, öder Film oder so. Also insofern, die Punkte sind jetzt auch nicht so doll. Also ich weiß nicht, das ist jetzt wahrscheinlich einer der Filme, wo ich mehr Credits gebe als manch anderer, der sich den anguckt und dann denkt so, ja, was hat ein Guest hier drin gesehen? Mhm. Kann ich mir vorstellen, weil die Punkte sind eher mäßig. Also IMDb ist bei einer 6,6, hat einen Metascore von 59, das ist schon alles eher mau. Rotten Tomatoes 6,4 von der Kritik, 3,5 vom Publikum und Letterboxd 3,3.
Was? Okay.
Also, dass ich den so ein bisschen besser finde als die Punkte hier, die ich gerade aufgezählt habe, das hast du wahrscheinlich rausgehört. Geht 92 Minuten. Insofern freue ich mich auch darüber, dass es auch noch Filme gibt, die eben keine 3 Stunden gehen. Mhm. Obwohl eine 3-stündige Rom-Com ist, glaube ich, jetzt in dem Genre, das wäre auch mal neu, oder?
Ja, habe ich zumindest noch nicht gesehen.
Sagen wir mit John Wick 3 Stunden Action und mit Terrifier irgendwie fast 3 Stunden Horror. Aber eine Rom-Com, die 3 Stunden geht, das weiß ich nicht. Auf dem Gebiet zumindest kann man nicht drauf verlassen, dass es meistens kürzere Filme sind. Ja, Celeste und Jesse Forever aus dem Jahr 2012. Jetzt darfst du raten.
Hm. gar nicht mal so leicht. Ich sag 8,5. Mit Tendenz nach unten leider.
Ja, die Tendenz ist es.
Ach scheiße.
Ist eine glatte 8.
Ja.
Für Celeste und Jesse Forever.
Klang er wieder so euphorisch, der Guess.
Ja, mal fehlt dir die Euphorie, mal ist es dir zu euphorisch.
Fährte.
Man kann es dir nicht recht machen.
Okay.
Wie ist der hier?
Let me start by telling you what you're doing wrong. Everything.
Ja, aber wirklich.
Everything. Egal.
Can you dig it?
Bisschen Euphorie muss schon sein, ne?
Can you dig it? Ja, hast du auch gekriegt jetzt. Da musst du runterrechnen wieder ein bisschen.
Mhm.
Erfinde das Rad nicht neu, aber 8 Punkte, toller Film. Also, mochte den, hab den gern gesehen.
Okay.
Feel good movie.
Ja, mein nächster auch.
Cool.
Ja, das kann man schon auch als Rom-Com bezeichnen, mit einem recht hohen Actionanteil.
Okay.
Mhm.
Bist dann Mrs. Smith?
Geht in die Richtung eher so ein bisschen Night and Day hieß er, glaube ich.
Ah, Tom Cruise und Cameron Diaz waren das, war.
Nur hier sind die Geschlechter getauscht, aber ansonsten wirklich sehr ähnlich. Aus diesem Jahr, Ghosted.
Ah ja.
Ah ja. Das klingt ja schon begeistert, ey.
Naja, allzu viel Gutes habe ich darüber auf jeden Fall noch nicht gehört, aber bin gespannt.
Echt?
Ja.
Okay. Aber du hast schon was davon gehört.
Ich habe schon von gehört.
Mhm. Klingt ja nicht so, als hättest du Bock auf den.
Nee. Bisher nicht, aber vielleicht kannst du mir schmackhaft machen.
Weißt du, wer den gemacht hat?
Nee, ich weiß nur, wer mitspielt.
Okay.
Wer den gemacht hat, kann ich dir gar nicht sagen.
Ja, Regisseur war hier Dexter Fletcher.
Oh, okay.
Einer von der Sorte Actor turned Filmmaker,
mhm.
Weil er die irgendwie 112 Acting Credits bei Layer Cake
und. Bei Richie natürlich aus der Ecke.
Ja, genau. Aber auch bei Kick-Ass und so Band of Brothers war er auch im Hauptcast, also ja. Hat schon eine Menge gemacht. Und mittlerweile bringt das auf 7 Regie-Credits.
Ja, den hatte ich auch schon hier das ein oder andere Mal.
Ja, ich meine.
Wild Bill.
Wild Bill, genau. Eddie the Eagle war von dem.
Stimmt.
Dann auch Rocketman. Von The Offer hat er ein paar Episoden gemacht.
Ja, ja, auf jeden.
Und der wird den nächsten Sherlock Holmes machen, den dritten.
Oh, okay.
Naja, also der hat dann als Regisseur jetzt doch echt eine ganz gute Karriere am Start. Und jetzt hat er diesen Film gemacht von Apple TV Plus und was er gekostet hat, konnte ich leider nicht rausfinden, aber das war auf jeden Fall, würde ich sagen, im dreistelligen Millionenbereich.
Sieht aufwendig aus, ja?
Ja.
Mhm.
Und wenn man jetzt hier so die Produzenten und vor allem auch die Autoren anguckt, dann ist das auch nicht weiter verwunderlich, weil Rhett Reese und Paul Wernick, die Herren, die hier für die Deadpool-Trilogie zuständig waren oder eben auch Zombieland geschrieben haben, die haben schon große Filme gemacht, aber auch Chris McKenna, der dann auch noch mitgeschrieben hat, von dem stammt hier die ganze neue Spider-Man-Trilogie wiederum.
Mhm.
Und mit seinen 12 Credits hat er also auch schon eine Menge große Filme geschrieben. Deswegen also auf dem Papier eigentlich erstmal alles super. Und auch vor der Kamera kann sich das sehen lassen. Du hast schon gesagt, du weißt, wer hier die Hauptrollen spielt. Das sind nämlich Chris Evans und Ana de Armas, die bei mir sowieso durch Blonde jetzt irgendwie ganz neue Sphären erreicht hat.
Aber unabhängig von ihren schauspielerischen Skills kann man die sich auch so immer gut angucken.
Das sowieso. Ursprünglich war hier Scarlett Johansson vorgesehen. Das wäre mindestens genauso gut gewesen.
Auf jeden Fall.
Und die hatte dann aber keine Zeit mehr oder keinen Bock, das weiß ich gar nicht, ist abgesprungen und so ist Ana de Armas eingesprungen.
Mhm.
Ja. So, in Ghosted.
Natürlich, für das weibliche Publikum, also der männliche Gegenpart ist natürlich auch wunderschön anzusehen. Also hat man zwei sehr schöne Leute da in den Hauptcast gepackt als Couple.
Ja, ja. Und das sind auch nicht die einzigen attraktiven Menschen in dem Film, weil das Line-Up hier ist dann doch, gerade was so Cameos angeht, ziemlich groß.
Okay.
Also, Ghosted. Es geht um Cole. Der ist so der All-American, wie heißt das schön, Salt of the Earth-Typ. Mhm. Der ist Farmer, also Bauer, arbeitet und lebt auf der Farm seiner Eltern und ist da halt schwer involviert. Und eines Tages ist er auf so einem, der lebt in so einer Kleinstadt, die ist in der Nähe von Washington. Und eines Tages hat er so einen Stand auf so einem Markt. Das ist so irgend so ein Wochenmarkt. Und er verkauft da Sachen von der Farm.
Mhm.
Und dann muss er kurz am Stand gegenüber, und das scheint eine sehr eingeschworene Gemeinde zu sein, die kennen sich alle, und die Lady vom Stand gegenüber, die Pflanzen verkauft, die geht kurz weg und bittet ihn, auf ihren Stand aufzupassen, und das macht er. Und in dem Moment, wo er da bei ihr am Stand sitzt, kommt Sadie vorbei. Das ist Ana de Armas. Die ist auf der Suche nach einer Pflanze, die möglichst wenig Pflege braucht. Weil die sagt, sie reist beruflich viel, sie ist Kunstkuratorin und hat deswegen selten Zeit, irgendwie die Pflanze zu gießen und deswegen braucht sie halt irgendwas Pflegeleichtes.
Scheint meinen grünen Daumen zu haben.
Mhm. Ja, er will ihr dann erst eine Pflanze geben und dann heißt sie, ja, die hier, die musst du nur alle 2 Wochen mal gießen, so ist kein Problem. Die so, nee, das werde ich nie hinkriegen, alle 2 Wochen. Ich brauche irgendwas, was noch weniger Pflege braucht. Und also, probieren die halt so ein paar Pflanzen durch und landen schlussendlich beim Kaktus. Mhm. Und er sagt, hier, das, den kriegst du quasi nicht kaputt. Das ist dein Ding. Ja, und anfangs ist so ein bisschen, also die Vibes sind eher so ein bisschen aggro, so die kacken sich eher so ein bisschen an, weil halt durch diese Interaktion er verurteilt sie so ein bisschen dafür, dass sie nicht in der Lage ist, sich um eine Pflanze zu kümmern und ja, sie findet es übergriffig und deswegen, die scheinen sich nicht so grün zu sein. Dann kommt irgendwann die Lady ja, von...
Nicht so grün
ach so,
zu sein.
Ja.
So schnell bin ich gar nicht. Was,
Joke. Good.
Ja. Naja, jedenfalls... Als sie dann abgezogen ist mit ihrem Kaktus, kommt die Lady vom Blumenstand wieder und ja, Cole regt sich noch so ein bisschen auf und dann sagt sie so, sag mal, bist du blind? Hier, die, also die sexuelle Chemistry zwischen euch beiden, die ist ja greifbar und das ist, wie kannst du das nicht mitbekommen haben? So, da knistert's voll zwischen euch. Mhm. Und er so, was, echt? Hab ich ja gar nicht geblickt. Ja, dann schnell hinterher. So, dann fährt er ihr hinterher und spricht sie nochmal an und sagt so, sollen wir irgendwie Kaffee trinken gehen? Und sie halt fragt berechtigterweise diese, sag mal, welcher Teil unserer Interaktion hat dir suggeriert, dass das irgendwie eine gute Idee sein könnte, irgendwie? Also, naja, ich wollte es halt probieren und dann tauschen die sich so ein bisschen aus, laufen so ein bisschen rum und finden sich offenbar doch ganz gut. Mhm. Dann tauschen die Nummern aus und gehen getrennte Wege und er schreibt ihr dann eine SMS und dann kommt keine Antwort. Und das geht dann ein paar Tage und dann gibt's Unterhaltungen mit seiner Familie und seiner Schwester und die sagt schon so, hey, bis jetzt hast du sie wahrscheinlich gestalkt, oder? Wie viele SMS hast du geschrieben? Der so, nee, ich habe ja einmal geschrieben und da kam nichts, so, ich will die ja nicht bedrängen. Und dann sehen wir aber natürlich in seinem Handy, dass der halt wirklich enorm viel geschrieben hat und meinte dann auch so, naja, Emojis zählen ja nicht. Und da hat er natürlich auch unzählige von geschickt und kriegt halt keine Reaktion und fühlt sich halt geghostet. Wer hätte das gedacht? Da kommt der Titel her. Naja, und irgendwann, da am Anfang wurde kurz etabliert, dass er an manchen Dingern so einen Tracker installiert hat, um Sachen wiederzufinden. Und so auf dem Weg findet er jetzt auch sie wieder und stellt fest, die ist in London unterwegs. Und dann sagen seine Eltern, die Mutter übrigens gespielt von Amy Sedaris, sagen ihn dann so, ja, dann... Mach doch hier die große romantische Geste und reis nach London und überrasch die. Wo sich auch jeder normale Mensch schon denkt, so, okay, gerade ging es doch drum, dass du irgendwie so Stalker-Züge hast und das wäre eigentlich der ultimative Stalker-Move, aber gut. Man kann es auch romantisch sehen. Also schnappt sich Cole seinen Rollkoffer und geht's ab nach London. Mhm. Wo er die Dame trackt und ja, dann stellt sich raus, die Dame ist natürlich nicht Kunstkuratorin, sondern Geheimagentin. Und ist auf einer großen Mission unterwegs und deswegen wird er beim Versuch, sie zu ausfindig zu machen, erstmal von deren Gegnern geschnappt und für jemand ganz anderen gehalten. Und so geht das große Problem los. Er wird dann für den Taxman gehalten und das ist hier eine ganz wichtige Figur, weil Sadie arbeitet natürlich an einem großen Fall und so sind die bösen Jungs plötzlich hinter ihm her, weil sie ihn für sie halten, aber sie ist auch nicht wirklich der Taxman, aber das würde jetzt zu weit führen. Jedenfalls durch die ganze Aktion wird er damit reingezogen und dann sind die notgedrungen zusammen auf der Flucht. Und währenddessen lernen sie sich natürlich besser kennen, immer wieder gespickt mit sehr vielen Action-Sequenzen und ja, halt das, was eine Rom-Com so sonst so macht.
Dann James Bond Spin-off.
Lernen die sich halt irgendwie auf dem Weg lernen und lieben.
Ist es denn, was mich jetzt interessiert, jetzt ist er ja Farmer und ist ja nicht in diesem Geheimagenten
und hat Asthma.
Zyklus normal ja. Unterwegs und hat Asthma. Mhm. Also er ist hier schon eher Opfer oder ist der dann auf einmal so, es gibt ja manche Filme, wo die dann auf einmal voll die Actionstars werden, wo du denkst, Alter, der Typ war Gärtner gerade und jetzt haut er irgendwie 5 Leuten aufs Maul oder kann mit einer Knarre umgehen.
Genau.
Ist das hier so oder ist er dann schon, dass er sich dumm anstellt?
Da gibt's eine Entwicklung.
Es gibt eine Entwicklung, okay.
Pass auf, am Anfang drückt sie ihm nämlich auch recht schnell eine Waffe in die Hand und sagt, hier, schieß auf alles, was sich bewegt, nur nicht auf mich. Mhm. Und er halt so, wie, wo, was, ist völlig überfordert mit der Waffe in der Hand,
okay,
und so.
Okay, das schon.
Ja, 3 Szenen später ist er aber irgendwie dann doch wieder Captain America.
Ach so, da doch. Das, also die Entwicklung geht relativ schnell, sagst du.
Ja, aber hallo, ey. Mhm.
Das war meine Befürchtung gerade. Ja. Ich dachte, irgendwie, weiß nicht, so.
Und am Anfang, als er da in London geschnappt wird, wird er halt erstmal gekidnappt und dann haben ihn die bösen Jungs natürlich auf den Stuhl gefesselt und dann kommt ein Herr mit einem seltsamen Akzent. Keine Ahnung, was das für ein Akzent sein soll, aber Tim Blake Nelson spielt jemand mit einem russisch oder whatever Akzent, der ihn dann foltern soll. Mhm. Ja, und dann gibt's, also Baron Gorman spielt dann den Taxifahrer, den hatten wir neulich auch mal wieder, aber das ist auch schon die einzige Szene. Und dann, als die irgendwann flüchten, werden die eben von den unterschiedlichsten Hitmen verfolgt. Dann ist einer davon plötzlich Anthony Mackie. Der wird dann aus dem Weg geschafft, wo ich schon auch dachte, ah, okay, die Konstellation haben wir schon mal gesehen. Mhm. Unmittelbar der nächste Hitman ist Sebastian Stan.
Okay.
Ich dachte, really? So, und dann taucht Ryan Reynolds doch auf und. Also Adrian Brody ist hier auch einer mit einem völlig weirden Akzent. Da seine Rolle Levesque heißt, gehe ich davon aus, dass das so ein französischer Akzent sein soll. Mhm. Aber ich war auch nur so, Alter, was? Also, was soll das sein? Das ist alles so weird.
Hast du lustiges Akzenteraten gehabt wieder?
Ja. Und auch dieser Film geht.
Krasse Besetzung.
Knappe 2 Stunden, Stunde 56 ist PG-13, was bei dieser ganzen Action natürlich ein bisschen doof ist. Mhm. Weil hier werden, also hier fallen Leute irgendwie in Schluchten oder werden von Autos zerquetscht und sonst was, aber du siehst halt nicht einen Tropfen Blut.
Okay.
Also, ist echt krass. Wenn irgendwelche Körperteile abgehackt und so, und das ist aber alles immer so im Off gehalten, weißt du?
Klingt lame.
Ja, das ist aber nicht das Einzige, was lame ist an dem Film. Alter. Also ich hatte selten bei einem Film so krass das Gefühl, dass das eine AI geschrieben hat.
Okay.
Also es fühlt sich wirklich an, als hätte ChatGPT das Ding geschrieben.
Okay.
Hey, du hast also eine Kombination aus eigentlich aufwendig inszenierter Action, die aber auch nicht wirklich gut ist, in Kombination mit den plattesten Sprüchen, wo du wirklich denkst so, okay, es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte der Hallmark Channel versucht, so einen Actionfilm zu inszenieren.
Meinst du, jetzt haben die den Writer Strike schon irgendwie vorweggegriffen, ja, und haben schon die AI so ein paar Drehbücher schreiben lassen?
Also, ich weiß nicht, was das, also die Autoren, die hier beteiligt waren, ich blick's nicht.
Klingt sehr generisch.
Weil gerade die Deadpool-Filme und sowas wie Zombieland und so weiter sind ja wirklich Filme, die ich enorm lustig finde. Alter, hier, das ist ein so ein Running Gag, dass die von außen immer wieder auf ihre Sexual Chemistry hingewiesen werden. Und ich denke, ja klar braucht's das, weil die beiden haben keine Chemie. Also logisch muss das von außen bedient werden. Aber es ist so platt, Alter, die hauen dir das so um die Ohren die ganze Zeit, dass auch immer wieder erzählt bekommst. Übrigens, die beiden haben eine wahnsinnig krasse Chemie miteinander. Nein, haben sie halt nicht. Alter.
Das sollte man halt sehen, das ich immer erwähnen.
Ja, eben.
Ich hätte, glaube ich, in dieser Konstellation hätte ich lieber so einen Zach Galifianakis oder so gehabt, weißt du, der dann irgendwie, der die männliche Hauptrolle übernimmt, der dann halt irgendwie, der nicht als Rom-Com funktioniert, sondern einfach nur so ein Lappen ist, der damit reingezogen wird.
Das hätte ja, ich wahrscheinlich aber da, schon besser also ich gefunden. Meine, da hätte ich dann natürlich Schwierigkeiten gehabt zu glauben, dass sie auf ihn steht.
Ja, ich meine ja ohne diesen romantischen Aspekt.
Ach so, ja.
Weißt du, dass er dann mitgeschleppt wird, sie ist halt eine Geheimagentin und dann wird er da so reingezogen und ist halt ein Idiot so und entwickelt sich nicht irgendwie zu einem Actionstar so. Hätte ich halt cooler gefunden. Als hier weiß ja, okay, er wird ein Badass in 3 Szenen und die beiden finden sich irgendwann gut und so. Also es ist alles super. Ist, was du auch gerade gesagt hast, so ich kann mir vorstellen, wie dieser Film abläuft.
Ja, und das ist wirklich bitter. Mhm. Also wirklich krass. Ich hab schon nicht viel erwartet, so. Ich dachte, ich krieg hier nette Berieselung und so ein bisschen Kopf aus, Kino. Aber, also nicht mal auf der Ebene funktionierte. Also gar nicht.
Ja, dann ist ja gut, dass ich nicht auf dem Schirm hatte.
Den darfst du nicht gucken. Auf gar keinen Fall.
Okay.
Nee, weil, also ich habe dieses Jahr noch nichts Seelenloseres gesehen als diesen Film. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schon gesehen habe. Ich finde, Leute, die von so einem Film unterhalten werden, die sind mit Film im falschen Medium. Nee, ohne Scheiß. Also wenn du so einen Film gut findest, hast du mit Film nichts am Hut. Also dann findest du jeden guten Film zwangsläufig scheiße, weil das ist wirklich das unterste Schiene von Unterhaltung.
You are an idiot!
Ja.
So, ne,
ja? Ja, ja, also big time, wirklich.
Na, jetzt muss ich bei Letterboxd gucken, ob dir jemand gelockt hat.
Ah, das ist unterirdisch, Mann.
Ja, wie lustig, ja.
Und wie gesagt, ich gucke mir Ana de Armas gerne an. Ich gucke mir auch Chris Evans gerne an und sämtliche andere Leute, die hier auftreten. Amy Sedaris, da habe ich mich kurz gefreut, dass sie auftaucht. Und dann haut die aber auch solche Hallmark-Sprüche raus. Ich denke so, Alter, was?
Okay.
Und dann versuchen die hin und wieder auch so ein bisschen ironisch zu sein. Und das geht hinten und vorne nicht auf, Alter. Das ist so dreist.
Hm.
Du hast hier durch diese Action-Pieces hast du ein paar Schauwerte. Aber auch das ist zum Teil... Die CGI ist inkonsequent gut, das ist zum Teil echt unterirdisch. Und wenn du überlegst, was, also gerade auch da wieder im Hinblick auf Deadpool und solche Sachen, wie geil da schon Action inszeniert wurde.
Hm.
Alter, das ist so schlimm. Also.
Ja, im direkten Vergleich kackt er ab.
Ja, no shit.
Ja, wobei Night and Day wahrscheinlich auch nicht der beste Vertreter. Also da gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere, die ich... selbst da vorziehen würde, aber der konnte man auf jeden Fall gut gucken, das stimmt.
Hm.
Und wenn meinst du gerade dieses Seelenlose oder dieses, hat eine AI hier alles zusammengekleistert, dann hat Night and Day da schon mehr Herz, definitiv.
Nee, also der hat alles, aber kein Herz.
Hm.
Ich meine, alleine, dass das hier so scheinbar problemlos funktioniert, eine Scarlett Johansson durch eine Ana de Armas auszutauschen, wo ich auch dachte, bei Blonde ist mir ihr Akzent so schwach vorgekommen, dass der völlig unterging.
Hm.
Hier ist der stellenweise wirklich wieder sehr präsent. Dann heißt die Figur aber Sadie Rhodes. Ich meine, das kommt schon dazu, Alter. Die Rollennamen Sadie Rhodes und Cole Turner. Wie viele Rollen gab es schon, die Cole Turner hießen? Das ist so das Generischste, was du dir irgendwie aus dem Ärmel schütteln kannst. Ey, das ist so dahingeschissen, Alter.
Ja.
Und dann, also da kommst du wirklich an den Punkt, wo du denkst so, Alter, für jeden einzelnen Dollar, den du hier an was Sinnvolles hättest spenden können, den die hier rausgeballert haben, das ist so asozial, dass all diese Leute dazu ja gesagt haben, Mann, wie könnt ihr nur? Schmort alle in der Hölle.
Okay. Wie lustig. Wie im Rage-Modus.
Ja, nee, ja, wirklich, ich versteh's nicht. Und dann dieses Dreiste, dass Anthony Mackie unmittelbar gefolgt von Sebastian Stan. Ich dachte so, also was soll denn das wirklich? So hast du einmal irgendwie eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht und geguckt, welche deiner Freunde Bock haben? Also was soll denn das?
Eine WhatsApp-Gruppe.
Ah ja, so hier, du schuldest mir noch einen Gefallen. Komm mal vorbei, wir brauchen dich für eine Szene. Es ist so seelenlos, Alter, es ist so grausam.
Oh Mann.
Wirklich hart.
Ja, also die besten Bewertungen hier von unserer Bubble sind 3 Sterne. Von Tom zum Beispiel, von Hakan. Unser Kumpel Andi hat ihm 3 Sterne gegeben, unser Supporter.
Tom hat ihm 3 Sterne
gegeben. Ja. Andi gibt ihm 3 Sterne, schreibt aber... Schreibt
Tom, Dropback Tom.
Ja, Dropback
hat diesem Film 3 Sterne gegeben. Ja.
Andi gibt da 3 Sterne und schreibt dazu, schaut aber lieber Night and Day. Weißt du so, als Fazit.
Ja, super. Okay.
Insofern hat er ja recht. Und Erik, der normalerweise immer sehr versöhnlich ist, ist bei 2 Sternen und so. Also sieht alles nicht gut aus.
Also...
Sieht aus, als könnte man sich das klemmen. Das Plakat ist auch unfassbar schlecht.
Alter, die Tatsache, dass dafür so viel Geld ausgegeben wurde, ist wirklich ein Tritt in die Fresse von jedem, der diesen Beruf ernst nimmt.
Ich habe jetzt schon schlechtes Gewissen, dieses Plakat aufs Vorschaubild zu machen.
Ja.
Nicht ganz klein. So klein.
Vielleicht können wir es verpixeln.
Das können wir machen. Wir verpixeln das Plakat, weil es so hässlich ist. Ja. Und das sage ich über Plakat, wo Ana de Armas drauf ist, ja, und Chris Evans.
Ja, also. Das ist ja das Schlimme, weißt du, weil die ist ja, sie ist ja gut.
Mhm.
Und ja, schön anzuschauen und so weiter. Und eben, boah, Alter.
Naja.
Ey, wirklich. Also, dann zieht er am Anfang halt immer noch seinen scheiß Rollkoffer hinter sich her. Und der wird dann halt irgendwann weggeballert. Und ich glaube, das ist dann auch der Moment, wo er plötzlich wieder Captain America ist. Aber, boah, Alter, ich meine, das ist wirklich schlimm.
Oha.
Ja. Jetzt mal die Punkte. Die sind nämlich wenig überraschend gar nicht so gut. Auf IMDb gibt's eine 5,8. Metascore ist bei 34. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 4,2. Das sind gerade mal 26% Empfehlung. Und sogar das Publikum ist nur mit 56% Empfehlung dabei, durchschnittlich 3,2. Letterboxd im Schnitt 2,3.
Kacke.
Ja. Also ich habe wirklich nichts erwartet und das wurde noch hart unterboten.
Nichts bekommen. Nichts erwartet, nichts bekommen.
Nee, das ist Zeitverschwendung. Ohne Scheiß. Also dieser Film, das hilft dir vielleicht auch nochmal punktemäßig, das ist Zeitverschwendung.
Also ich hatte ihn nicht auf meiner Watchliste und ich werde ihn auch nicht auf meiner Watchliste bringen. Und auch die Namen konnten dich nicht irgendwie über die Zeit bringen oder so. Also.
Naja, doch. Also klar, ich habe ihn ja zu Ende geguckt und natürlich ist es schon so, dass du dir dann immer wieder denkst so, ach okay, der auch noch und der auch noch. Und das ist dann aber eher eben so, dass du denkst, das darf nicht wahr sein, dass die alle da mitgemacht haben. Alter, was, also wie sehr kann man denn auf dem Paycheck auszahlen? Und das sind ja alles Leute, die es nun wirklich nicht nötig haben, noch bei irgendeinem Film mitzumachen, damit sie da noch ein bisschen Kohle kriegen.
Also sprich, es fällt nicht positiv ins Gewicht, dass jetzt Ryan Reynolds auftaucht oder so, dass du jetzt sagst, so, ja okay, das hat mich ein bisschen über den Film gebracht, sondern eher...
Naja, also
hat keinen Einfluss auf
nach Punkt. Den ersten Cameos ist es dann schon so, dass du halt so ein bisschen drauf wartest, dass noch welche kommen. Und das ist ja dann auch so.
Ja.
Und das ist schon interessant, aber es macht die Sache nicht wirklich besser.
Macht den Film nicht besser?
Nee.
Okay. 0,5.
Einer ist noch geworden.
Einer ist noch geworden.
Ja.
Okay, ein Mitleidspunkt für Ghosted.
Ja, für die Schauwerte, die es halt hier actionmäßig gibt, aber auch da, also pff, dünn, ey. Ghosted, Alter, 6 Punkte oder was von Tom, das darf doch nicht wahr sein, wofür denn?
Ja, weiß nicht, habe ihn nicht gesehen.
Bin schockiert.
Hätten wir ihn dazu fragen können.
Ich bin schockiert. Hätte ich das gewusst.
Aber wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, insofern können wir da nochmal die Frage aufmachen.
Ja. Also...
Da fragt er sich, warum wir nicht verstehen, was er, dass wir diese indischen Filme verschmähen, die er so geil findet. So, dann, siehst du? Vielleicht liegt es am Geschmack, dass der sich unterscheidet von Tom.
Ja, also so gesehen sind ja sämtliche indischen Filme sind bei mir ja noch besser weggekommen als der hier.
Ja, das stimmt. Ja. Aber vielleicht gibt es ein indisches Remake, deswegen kommt er so gut weg. Keine Ahnung.
Würde mich nicht wundern, ja.
Ja. Ja gut, dann ist das wohl die Romantik-Episode von uns, weil ich habe ja ein weiteres Power-Couple, wenn wir schon dabei sind.
Geil, okay.
Und ich würde mal damit anfangen, dass ich erstmal unseren Supporter Promo grüße. Erstmal lieben Gruß dahin. Und von dem habe ich hier noch los rumzulegen und das werde ich jetzt mal abhaken. Und das ist aus dem Jahr 1997 der Film Perdita Durango.
Ey, Moment mal, hast du jetzt knallhart das erste Mal auch ein Los in den nächsten Monat geschoben, oder was? Oder was? Ist das von Juni?
Das ist die Zehnerziehung, mein Freund.
Ach so, okay.
Das war unsere große Zehnerziehung, die wir, wo wir ab und zu mal Lose abhaken und da habe ich noch 3 oder 4 offen und Perdita Durango ist eins davon.
Okay. Ja, stimmt, da habe ich auch noch ein paar offen.
Hast du auch noch ein paar offen, richtig. Na, dann hake ich mal ab und dann hake ich meine ab und dann können wir wieder neu ziehen. Was ich nicht wusste, der Regisseur von Perdita Durango, ein Film, den ich übrigens schon mal gesehen habe, das heißt, das ist ein Rewatch und einer von den Filmen, wo ich bei Letterboxd nicht angegeben habe, dass ich den schon mal gesehen habe. Insofern glaube ich, dass ich diese 5000, wo mir noch irgendwie 120 Filme fehlen, dass ich die definitiv schon voll habe, weil mir fallen halt immer wieder Filme auf, die ich nicht gelockt habe, obwohl ich die schon kannte und das hier war auch ein Rewatch.
Du, ich habe neulich auch versucht, mal so zu überschlagen, wie viele Filme wir in unserem Leben schon gesehen haben.
Mhm.
Weil wir jetzt im Podcast, also mittlerweile wo sind wir? Steuern auch, glaube ich, auf die 2500 zu oder so.
Ja, aber da sind natürlich nicht nur unsere eigenen Rezensionen bei.
Ja, und Serien auch und so.
Mhm.
Nee, aber jetzt allein, wenn man irgendwie, die letzten Jahre haben wir immer so um die 500 Filme im Jahr geguckt.
Ja.
Und selbst wenn das die Jahre davor weniger waren, ich glaube, so langsam kommen wir an den fünfstelligen Bereich, oder nicht? Wenn es um Filme geht, die wir jemals gesehen haben. Meinst du nicht?
Kann ich mir nicht vorstellen, dass es fünfstellig ist. Also, weil wie gesagt, ich habe noch nicht die 5000 voll. Und ich lockert alles, wo ich sehe, okay, den habe ich gesehen irgendwo und die mir untergekommen sind.
Du siehst ja, sagst ja gerade selbst, da ist immer wieder auch was dabei, von dem du nicht mehr wusstest, dass du es gesehen hast oder auf den du halt nicht gekommen bist oder so.
Aber das müssten, also meiner Meinung nach müssten das so, gerade ich mit meinen Listen und so weiter, müssten das so ein paar hundert Filme sein.
Ach nur,
echt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hälfte, dass gerade mal die Hälfte ist von denen, was ich gesehen habe.
Okay, also du glaubst, dass du so dann an die 6000 Filme gesehen hast, oder was?
Ja. Das würde ich schätzen. Also maximal 6.000, also 10.000. Ich glaube nicht, dass es fünfstellig ist. Kann ich mir nicht vorstellen.
Meinst du?
Ja. Ich will auch nicht diese 500, die ich letztes Jahr geknackt habe, ist, glaube ich, auch absoluter Rekord. Ich bin teilweise auch bei 300 gewesen pro Jahr und so. Das, also 500 ist schon sehr weit oben, was diesen Durchschnitt angeht. Das ist wirklich nur, während wir diesen Podcast haben, oder?
Aktuell. Naja, aber guck mal, selbst wenn du nur 300 Filme pro Jahr guckst, dann machst du das ja wahrscheinlich seit fast 30 Jahren.
Ich weiß nicht, ob das früher schon so viele waren. Früher hatte ich auch andere Hobbys.
Du bist ja lame.
Traurig.
Was ist da los?
Traurige Entwicklung eigentlich. Ich kann mir vorstellen, dass es mehr geworden ist, definitiv im Laufe der Jahre. Also.
Ja gut, war ja auch nur eine Vermutung, deswegen.
Also, such matters are far above my pay grade, which is zero.
Sehr gut, ja. Also ich tippe auf 6.000, weil ich jetzt mal Pi mal Daumen jetzt tippen würde, wenn ich jetzt meine Kilolisten und so durchgehe. Und seit 2005 habe ich ja alles relativ akkurat gelistet. Mhm. Okay, Perdita Durango, kennst du den schon?
Der Name sagt mir natürlich was. Und das ist jetzt wieder so ein Film, wo ich dir nicht sagen kann, ob ich den gesehen habe oder nicht. Muss erst mal wissen, was da geht.
Okay, was ich super interessant fände und was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, Regisseur des Ganzen war Alex de la Iglesia. Und den hatten wir ja schon. Allein unter Nachbarn ist von ihm. Der Auftragsfilm, den wir hier besprochen haben, der spanische. Beziehungsweise mexikanische. El Dia de la Bestia habe ich hier zum Beispiel besprochen.
Ja.
Und einige von ihm sind ja noch im Lostorf bei uns unterwegs. Also von dem ist Perdita Durango. Und da hat er mal so mit einem internationalen Cast so ein bisschen einen Film inszeniert. Und am Drehbuch hat er zusammengewerkelt mit drei weiteren Autoren. Und einer dieser drei einer der drei Autoren des Drehbuchs ist der Originalautor der Buchvorlage. 59 and Raining heißt das Buch nämlich, The Story of Perdita Durango von Barry Gifford. Und der hat auch das Drehbuch hier mitgeschrieben.
Sag mal, 59 and Raining, wie regnen oder regieren?
Nee, wie regnen.
Okay.
59 ist auf die Grease bezogen.
Ach so, okay.
Und interessanterweise schrieb dieser Autor auch die Vorlage von Wild at Heart.
Oh.
Den David Lynch wiederum verfilmt hat. Und ich würde mal sagen, das ist ein ähnliches Fahrwasser wie der Film hier.
Mhm.
Weil die besagte titelgebende Perdita Durango wird gespielt von Rosie Perez. Der Film ist von 1997 und die wird schon etabliert am Anfang, wie sie am Flughafen sitzt mit ihrer Sonnenbrille und ihrer Kippe. Und wie sie dann angelabert wird von so einem amerikanischen Touristen, der gerade bei so einer komischen Versicherungsmesse da irgendwie landet und sie natürlich anlabert und versucht irgendwie, sie zum Cocktail einzuladen.
Mhm.
Aber wird ziemlich rabiat dann von ihr mit einem ziemlich frechen Mundwerk dann abgewiesen.
Ja, die war ja Mitte der 90er, war die ganz gut beschäftigt, ne? Nach White Man Can't Jump und so.
Die war definitiv gut beschäftigt.
Aber die hat gerade so ein bisschen zweiten Frühling. Ich sehe die in letzter Zeit immer wieder.
Ja, stimmt. Bei Harley Quinn und so war sie ja dabei und
ja, die hat jetzt auch eine durchgehende Rolle in der zweiten Staffel, Your Honor.
Da ist sie dabei.
Mhm. Also ich sehe die immer wieder.
Ja, zweiter Frühling passt.
Bei Flight Attendant war sie auch dabei, also die ist gut unterwegs.
Okay. Wen man hier kurz nach Ankunft in Mexiko sieht, ist ihr männliches Pendant, nämlich der zweite Teil des Power Couples. Und das ist eine sehr frühe Rolle von Javier Bardem. Er spielt nämlich Romeo. Und Perdita lernt Romeo kennen. Er ist ein durchgeknallter Voodoo-Priester, der auch mal ab und zu sehr blutige Rituale mit seinem Partner Adolfo vor Publikum praktiziert, weil die Opfer da tatsächlich Menschen und säbeln denen halt Körperteile ab und er trinkt dann das Blut und spuckt die Leute dann mit dem Blut an und so und alle gehen dann völlig ab.
Alter, was?
Ja.
Wird das auch so explizit gezeigt?
Das wird explizit gezeigt. Der Film ist immer noch Rated R und ist super, super brutal auf jeden Fall.
Okay, krass.
Und er spielt halt diesen Durchgeknallten. Der hat halt, also, ist es nicht das erste, also No Country for Men war nicht das erste Mal, dass er so einen durchgeknallten Killer gespielt hat mit einer seltsamen Frisur, weil hier hat er auch eine seltsame Frisur. Hier hat er halt vorne so einen ganz geraden, kurzen Schnitt, so, weißt du, so ein Pony.
Ja.
Und hinten hat er halt so lange, lange Haare, so über die Schultern, also ganz komischer Haarschnitt und hat halt immer diesen total wirren Voodoo-Blick und ist halt komplett durchgeknallt mit dem Blut im Gesicht und den weit aufgerissenen Augen, wenn er halt abgeht und da auf seinem religiösen Film ist. Und Perdita und er lernen sich natürlich auf den ersten Blick kennen, weil sie ist auch komplett durchgeknallt, weil ihr großer Wunsch ist es, auch mal jemanden zu töten. Das hat sie nämlich noch nicht gemacht. Diese Erfahrung würde sie gerne machen und sie glaubt so, dass er auf jeden Fall der richtige Mann ist, der sie so ein bisschen bei diesem Vorhaben begleitet.
Interessante Bucketlist.
Auf jeden Fall. Und sie sucht sich dann ein random Teenager-Pärchen da irgendwo in Mexico City aus, die da irgendwie rumlaufen. Und die werden auch vorher etabliert, wie die sich noch zu Hause aus ihrem feinen Elternhaus verabschieden und wie dann der Sohnemann verabschiedet wird, so von der strengen Mutter und die werden etabliert und das ist nicht einfach nur zufällig gewählt, weil das ist das Pärchen, was sich Perdita und Romeo nachher aussuchen, um die zu opfern.
Mhm.
Eine davon übrigens gespielt, also nämlich das Mädel von Amy Graham. Das ist die junge Schwester von Heather Graham.
Ach was.
Hat mal für Tarantino so vor der Kamera gestanden bei Jackie Brown, aber nur so als Saleswoman oder so, weißt du, also so in ganz kleinen Rollen, aber hat auch in einem, bei Kill Bill oder so war das, glaube ich, sie hat in zwei Tarantino-Filmen, bei Reservoir Dogs hat sie, glaube ich, auch eine kleine Rolle übernommen.
Okay.
Also immer absolute Nebenrollen gespielt, hat auf jeden Fall nicht die Karriere gemacht wie Heather.
Mhm.
Und die ziehen dann, also Perdita und Romeo ziehen dann mit ihren zwei Geiseln, die sie dann so irgendwie mitnehmen, quer durch Mexiko. Da wird so ein bisschen so ein Roadtrip-Szenario, vergewaltigen die beiden halt, wie sie Bock haben, am Anfang noch Jungfrauen, danach einige Male nicht mehr und wollen dann einen der beiden am Ende des Trips in einem Ritual opfern. Das ist das Ziel. Und verfolgt werden die auf dem Trip natürlich von den Gesetzeshütern, von Cops. Angeführt ganz vorne von einem unerbittlichen Verfolger, Cop Dumas heißt er, James Gandolfini.
Ach.
Und der hat so eine ähnliche Rolle, wie er schon in True Romance oder in Mexican gespielt hat. Er spielt einen komplett durchgeknallten, lauten Typen, der selbst, wenn er irgendwie einen Autounfall baut und mit Halskrause rumrennt, checkt er halt sofort eigenhändig aus diesem Krankenhaus aus, um diese beiden weiter zu verfolgen, weißt du? Also total durchgeknallter Typ. Und James Gandolfini sehe ich natürlich auch immer gerne.
Mhm.
Und das hat wirklich gedauert, bis es zu dieser Besetzung gekommen ist, weil ganz am Anfang sollte noch Bigas Luna diesen Film inszenieren. Der hat 1992 diesen Lust auf Fleisch inszeniert mit Penelope Cruz, so ein Film, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Mhm.
Und unter seiner Ägide sollte Madonna die Hauptrolle übernehmen.
Oh.
Mit Javier Bardem.
Okay.
Dennis Hopper sollte die Rolle von James Gandolfini spielen. Madonna war dann raus. Dann kam Victoria Abril dann ins Spiel. Die wiederum in Kombination mit Johnny Depp und Ray Liotta als Detective.
Oh, okay.
Und das alles ist dann irgendwie fallen gelassen worden. Und dann irgendwie als Alex de la Iglesia an Bord kam, der hat dann das Ganze inszeniert mit Rosie Perez und Javier Bardem.
Mhm.
Und das, wie ich schon erwähnte, läuft sehr Rated R vonstatten. Also es ist voller Gewalt. Du siehst hier, dass ein Gesicht irgendwie mit so einer aufgebrochenen Flasche bearbeitet wird.
Mhm.
Und zwar wirklich explizit in der Aufnahme. Du siehst einen Truck, wie er über so einen Menschen rüberfährt. Und da spritzt definitiv Blut im Gegensatz zu deinem gerade erwähnten Film.
Mhm.
Körperteile werden mit einer Machete abgetrennt in diesem Ritual. Und der erinnert natürlich ganz stark an Natural Born Killers.
Ja, das wollte ich auch sagen. Ja, es klingt so.
Hat auch das Feel von From Dusk Till Dawn, so von der Optik und so und von diesem Roadtrip-Szenario und von diesen Weiten.
Ja, wahrscheinlich auch wegen Mexiko und alles irgendwie eher so sandig oder so.
Logisch,
ja. Okay. Ja.
Mhm. Aber definitiv die billige Videothekenversion. Weil er ist zwar einerseits natürlich sehr roh und dreckig, aber es ist halt auch super laut und super hysterisch.
Aber es klingt trotzdem so, als hätte das so ein Rodriguez-Frühwerk sein können.
Ja, ja, definitiv. Das hätte definitiv ein Rodriguez-Film aus den 90ern sein können.
Hm.
Das passt uns Muster. Es könnte so im El Mariachi-Universum spielen.
Hm. Ja, klingt so.
Wenn du mich fragst. Also, mich wundert es auch, dass du nicht mehr von dem Film gehört hast, weil der war schon.
Nee, ich habe jetzt auch mal nachgeguckt. Ich habe den nicht gesehen.
Gesehen hast du den nicht? Nee,
aber okay. Der Name sagt mir natürlich was. Und jetzt habe ich tierisch Bock, den zu sehen.
Ja, bei mir war es ein Rewatch. Ich meine, was dich ab und zu mal aufregt, ist, wenn Leute sich anschreien und hier schreit sich jeder den kompletten Film über an. Über 129 Minuten.
Okay.
Mhm. Also, hier wird nur geschrien und gebrüllt.
Ist keiner das denn auch so anstrengend Tonlage. Gleich? Oder?
Ja, es ist ein bisschen anstrengend und es ist auch ein bisschen zu lang mit 129 Minuten. Also man hätte ihn nicht so aufblasen müssen.
Mhm.
Ich will noch nicht verraten, was hier passiert, aber es gibt natürlich auch ein paar kriminelle Machenschaften, die hier eine Rolle spielen.
Neben dem Töten?
Neben dem Töten, ja, ja, okay, jetzt mal das Töten, mal abgesehen davon gibt es auch einen, naja gut, ich will jetzt nicht zu viel verraten, gibt es auch ein paar kriminelle Verstrickungen, ich drück's mal so aus, weil es gibt auch ein paar, also die Familie von Romeo ist auch durchaus kriminell unterwegs,
mhm.
nicht nur er selbst als kranker Serienkiller und Voodoo-Priester, sondern seine Familie ist auch eher so aus dem Kartellbereich, drück's mal so aus.
Okay.
Und ist super hysterisch, ist super laut, irgendwie auch so ein bisschen billow und trashy, aber irgendwie auch ganz geil. Wirkt halt so ein bisschen wie der dreckige kleine Cousin von Natural Born Killers.
Mhm.
Ist aber auch ein bisschen sehr anstrengend und viel zu lang mit 129 Minuten. Also das dann definitiv auf der Negativseite.
Okay.
Aber man hat schon Spaß, Javier Bardem zu verfolgen, wie er da völlig, wie er so, weil er ist das komplette Gegenteil von No Country for Old Men, ja.
Ja, egal. Weil er ist ja natürlich sehr stoisch und redet kaum ein Wort. Ja.
Sehr stoisch und stumm und hier ist er halt laut und super. Zwar, also vom Gewaltlevel natürlich ähnlich, aber anderer Typ.
Mhm.
Und was ich auch super finde, sein Voodoo-Priester-Kollege, der ihm halt assistiert und der so ein bisschen auch so ihm so die Macheten reicht und so und der mit ihm so durch die Gegend zieht, Adolfo halt, sein Henchman, Wird gespielt von Screamin' Jay Hawkins.
Das du weißt, wer Screamin'
Jay Hawkins ist. Ja, ja, das ist dieser bekannte Bluesmusiker. Von dem ist zum Beispiel, von dem ist das Original von Kick in the Door.
Ja, dum, dum, genau. Dum, dum, ja, ja. Dum, dum. Mhm. I put a spell on you.
I put a spell on you, genau. Mhm. Das ist Screamin' Jay Hawkins. Und der steht hier halt vor der Kamera und spielt da diesen Hühn, weißt du, der ihn bei diesen Voodoo-Ritualen mit, aber sieht halt aus wie Screamin' Jay Hawkins mit so einem Zylinder und so, weißt du. Und
aber ist witzig, das wurde Mitte der 90er irgendwie gerne gemacht, ne, weil so George Clinton ist ja dann auch irgendwie mal durch viele Filme gehüpft. Und
ja, ja, Henry Rollins war ja auch groß in den 90ern, stimmt, da waren eine Musiker auf einmal, die dann einfach so in Filmen besetzt worden sind, so aus dem Nichts, hast du recht.
Witzig. Also irgendwie habe ich tierisch Bock drauf.
Damien Bashir spielt noch mit, auch noch extrem jung.
Okay.
Den durfte man noch kennen. Ja, guck dir den an. Ich meine, vielleicht gefällt er dir. Ich würde, wie gesagt, kein Natural Born Killers erwarten, aber in dem Fahrwasser sollte der wahrscheinlich laufen.
Mhm.
Und hat ein Budget von 4,2 Millionen gehabt. Ist jetzt auch nicht die Welt. Aber
und Rosie Perez so als Agro-Lady funktioniert,
ja? Ist schon ein bisschen Typecast. Also diese große Schnauze und so, weißt du, lässt sich nichts sagen, lässt sich nichts gefallen. Wenn sie eine geknallt kriegt und so weiter, tritt sie halt dem gegenüber mal in die Eier und so weiter hin und her und wehrt sich halt, bis derjenige selbst auf dem Boden liegt und so. Und wird auch mal gevögelt, also hier wird ein bisschen Körpereinsatz gezeigt von ihr und von Javier.
Mhm.
An ungewöhnlichen Orten teilweise. Ja, und alles total überstilisiert halt, so weißt du, mit, weiß nicht, mit irgendwelchen düsteren Blues-Songs und dann irgendwie die Kamera schwenkt so um die beiden rum, während die vögeln und so. Also das ist Perdita Durango aus dem Jahr 97.
Ja, irgendwie habe ich Bock.
Guck ihn dir an. Der wird bei Letterboxd ungewöhnlicherweise als Dance with the Devil geführt. Also in manchen Ländern wurde er so vermarktet, aber Perdita Durango ist definitiv der bekanntere Titel.
Ja,
also
das andere habe ich noch nie gehört.
Finde ich strange. Mhm. Hat ein Budget von 4,2 Millionen gehabt, habe ich erwähnt. Und ich würde dann zu den Punkten überleiten. Grüße nochmal an Promo. Schmeißt uns interessantes Zeug in den Lostopf. Das habe ich den mal gesehen und mal gerewatcht.
Aber ist er denn jetzt schlechter geworden für dich?
Ich fand den jetzt damals auch nicht so Weltklasse.
Mhm.
Also insofern, glaube ich, ist der auf einem ähnlichen Level geblieben. Der ist so, ich kannte schon die ganzen Vorbilder, die hier zitiert werden. Und es ist natürlich schwierig dann so als Videotheken-Primären-Nachklapp, dass man da mithalten kann. Sondern das ist dann so, ja, okay, für den Hunger zwischendurch, wenn man 17 Mal Natural Born Killers und 8 Mal From Dusk Till Dawn gesehen hat oder 7 Mal California, dann, dann kann man eben mal Perdita Durango machen.
Ja.
Verstehst du?
Okay.
In welche Richtung das geht. So, IMDb 6,3. Ich konnte keinen Metascore finden davon. Rotten Tomatoes bei einer 6,1 von der Kritik. 3,6 gibt's vom Publikum und Letterboxd 3,4. Also auf jeden Fall nicht allzu viel erwarten.
Hm. Ah, ich glaube, du bist trotzdem noch bei 7.
Entscheidest du dich für die 7?
Ja.
Das ist richtig, ich bin trotzdem noch bei einer 7. Das ist vollkommen korrekt. Für eine 7 hat's noch gereicht.
Wunderbar.
Wenn auch ein bisschen zu lang und ein bisschen zu hysterisch, aber...
Ja, irgendwann will ich den gesehen haben. Das klingt, klingt schon so, als hätte ich da auch Spaß mit.
Guck dir den an.
Mhm.
So, nächster Supporter. Nächstes Filmpärchen.
Ja.
Ry Lane hat sich Nils gewünscht.
Ach, von Nils kam der.
Von Nils kam der.
Ja, geil.
Mal was ganz Frisches aus dem Jahr 2023.
Mhm.
Und
ja, den hatte ich ja schon auf dem Schirm, bevor er reingeschmissen wurde. Oder also bevor wir den aufgetragen bekommen haben, so rum.
Ja, dann.
Ja, aufgrund der Casterin, witzigerweise.
Okay.
Ja, Carmel Cochrane, die hat in den letzten Jahren echt einen ziemlichen Run hingelegt, weil die war schon früher so, 2010er Jahre, war die schon bei großen Filmen als Casting Assistant zugange und hat dann aber irgendwann sich selbstständig gemacht und macht jetzt wirklich große Filme. Ich bin primär auf die aufmerksam geworden, weil die recht viel für A24 arbeitet.
Ah ja.
Und die hat halt einfach auch so Filme wie The Lighthouse besetzt.
Okay.
Oder St. Maud war auch von ihr. John Wick 4 hat die jetzt besetzt. Da ist der Name also auch wieder aufgetaucht. Und jetzt der neue von einem Südafrikaner, Gran Turismo.
Ah.
Den hat die auch besetzt.
Krass.
Ja.
Dass du, ja, deswegen branchenmäßig, dass du die Kasse da auf dem Schirm hast, ist krass, weil das, da bin ich komplett... Naja,
es wird halt immer internationaler und deswegen muss ich solche Leute dann natürlich auch irgendwann mal anschreiben.
Mhm.
Ja, und deswegen, und die hatte ich halt jetzt eben durch die Filme, die ich immer auffällig gut besetzt fand, eben, hatte ich die auf den Schirm bekommen und darüber bin ich auf diesen Film gestoßen, weil da hat die, ich glaube, es war sogar via Social Media. Ja, die hat, glaube ich, bei sich auf ihrem Instagram-Kanal dafür geworben.
Okay.
Und deswegen wollte ich den sehen.
Ja, in unseren Filmkreisen, in unserer Filmbubble hat er schon so einen kleinen Hype, kann man sagen. Also den haben einige gesichtet, ja.
Okay. Ja, ich weiß nur, dass der halt auf Festivals auch ziemlich Furore gemacht hat. Mhm. Und ich finde ja eh so Independent-Produktionen immer interessant. Und was ich hier eben durch die Casterin auf dem Schirm hatte, dass hier halt wirklich nahezu komplett neue Leute besetzt wurden. Also hast du ja nicht die übliche Herangehensweise zu versuchen, möglichst viele halbwegs bekannte Leute zu bekommen, so das, was im Budget drin ist, dann irgendwie so auszukosten, dass du da möglichst große Namen ranholst.
Richtig.
Sondern das sind halt echt unverbrauchte Gesichter und das kann ja helfen.
Das stimmt, das sind frische, unverbrauchte Fratzen.
Ja.
Es gibt ein prominentes Cameo, das wollen wir natürlich nicht verraten. Da bitte das T-Shirt beachten, wenn das Cameo dann letztendlich in dem Film auftaucht, das ist ganz wichtig. Aber ansonsten sind das wirklich Leute, die man kaum kennt. Also ihn kennt man aus Industry, wenn er die Prime-Serie vielleicht mal gesehen hat.
Mhm.
Sie kannte ich gar nicht. Also.
Ja.
Aber wir raten erstmal Punkte.
Ja. Ja, das ist ja dein Genre, ne? Haben wir festgestellt.
Ach so.
Ja, du hältst doch hier immer die Flagge hoch für Romantik und alles, was so in die Richtung geht. Ich überlege noch. Ich kann mir vorstellen, dass du das gut fandest. Weil jetzt hast du ja schon bei den Filmen davor auch immer wieder erwähnt, dass du das cool findest, wenn ein bisschen was anders gemacht wird. Und ich bilde mir ein, das ist hier auch der Fall. Ich sag 8,5.
Mhm.
Jetzt du.
Tja, ist jetzt die Frage, ob der bei dir einigermaßen funktioniert oder ob das einer von denen ist, wo du den Hype nicht verstehst.
Nein, Kacke, nein! Ignomoxte Kacke!
So ungefähr, ja.
Aktuelles Lieblingssample irgendwie.
Ah, soll ich riskieren, irgendwie weiter runter zu gehen? Ich weiß nicht, ja. Der wird ja schon gemocht von allen.
I like when the universe gives me easy choices.
Ich sag 7.
Okay.
Ja. Jetzt reden wir über Ry Lane.
Ry Lane, ja. Von der BBC und dem BFI. Ist ja für mich so ein bisschen das britische A24.
Ja.
Ich finde, die haben oft sehr spezielle Filme. Ry Lane kommt mit einer sehr angenehmen Lauflänge daher. Geht eine Stunde 22.
Absolut. Das war erfrischend.
Ja.
Und das ist ein Langfilmdebüt.
Richtig, ja. Rain Alan Miller, die hat eine Menge Kurz, oder was ist das, eine Menge? Die hat 5 Credits. Das ist ihr erster Langfilm.
Mhm.
Sonst eben Kurzfilme. Und auch die Autoren sind keine großen Namen.
Nee.
Nathan Bryan und Tom Millar.
Ja, Nathan Bryan war der Creator von Bloods.
Ja.
Eine britische Serie, die vielleicht der eine oder andere kennt.
Das könnte man kennen, ja. Aber ansonsten, also Tom Millar hat ja auch ein paar Episoden geschrieben, ne, für Bloods.
Genau, diese Netflix-Serie Zero Chill. Da war er, glaube ich, der Creator. Da geht es auch irgendwie um Eiskunstlaufen. Also ist eher für die jüngere Zielgruppe.
Mhm.
Aber auch eher unter ferner liefen.
Ja, also eben alles recht neu, vor und hinter der Kamera.
Mhm.
Und es ist auch hier wieder eine Rom-Com.
Ist es.
Ja.
Das kann man schon mal da titulieren. Dann erzähl mal, worum es geht in der Rom-Com.
Es geht um, zuallererst geht es um Dom. Den sehen wir auf einer Toilette, nachdem wir mehrere Top-Shots von Toiletten gesehen haben, wo unterschiedlichste Dinge drin passieren, endet die Fahrt auf einem Topshot von der Toilette, wo Dom sitzt, der versteckt sich da drin und weint, weil er eine Trennung hinter sich hat und da nicht so richtig drüber hinwegkommt, weil seine Freundin sich nach 6 Jahren von ihm getrennt hat.
Das ist schon auch ein krasser Trope, oder? Diese heulenden Menschen auf öffentlichen Toiletten.
Ist das so?
Ich habe das in Filmen schon 100 Mal gesehen. Hast du das in der Öffentlichkeit schon mal erlebt, dass du irgendwo in der Toilettenkabine irgendjemanden weinen gesehen hast oder gehört hast? Ehrlich?
Ja, schon mehrfach.
Mehrfach?
Ja.
Dann sind wir wohl in verschiedenen Toiletten unterwegs. Der Serbe halt, der pinkelt da dann jeden Busch und natürlich sitzt da keiner hinter. Ja,
genau.
Aber der feine Lee in seinen Snob-Clubs.
Mhm, genau.
Nee, ich hab's noch nie miterlebt, deswegen dachte ich so, okay, das ist doch wieder so ein typisches Filmklischee.
Aber gut, ich habe halt auch, ich meine, ich habe ja auch lange in Clubs gearbeitet, da holst du halt öfter mal irgendwie jemanden weinend von der Toilette.
Okay, krass. Okay.
Also es war, glaube ich, auch nicht immer aus dem gleichen Anlass weinend. Also es gibt, da gibt es ja auch Unterschiede.
Ja.
Aber jetzt so in seinem Fall war es ja, weil er eine Trennung hinter sich hat.
Warte mal, und deine Aufgabe war denn, die Leute auch da von der Toilette, also so Negotiator-mäßig so von wegen?
Nein,
so?
Aber irgendwann kommen halt Leute an und sagen, hey, seit Ewigkeiten ist das Klo halt zu, so, ich mache mir Sorgen um den, der da drin ist, weil da weint jemand ganz schlimm und so. Und dann gehst du halt hin und versuchst irgendwie abzuchecken, ob alles cool ist.
Vielleicht hat er einfach nur biologische Probleme.
Ja, eben.
Kann das ja auch sein.
Kann man ja dann abklären.
Mhm. Gib mir mal noch eine halbe Stunde. Hämorrhoiden und so, weißt du?
Ja.
Okay.
Okay.
Kaka, nein. Ja,
so, und Dom sitzt da eben und weint, weil nach 6 Jahren Beziehung ist seine Freundin fremdgegangen, ausgerechnet mit seinem besten Freund. Und demzufolge haben sie sich getrennt. Und als er da eben auf der Toilette sitzend weint, kommt Yas rein. Mhm. Oder Yes, eher. Kurzform von Jasmin. Und das ist eine Unisex-Toilette, wo er auch kurz so ist, nachdem sie ihn eben anspricht, durch die Toilettentür so, hey, ist alles okay? Er so, sag mal, wir sind hier auf der Männertoilette. Und die so, nee, ist Unisex. Mhm. Macht dann ihr Ding, guckt sich noch kurz seine Schuhe an, mit einem Blick unter der Tür durch und verlässt dann die Toilette. Und dann sehen wir erst, wir befinden uns auf einer Ausstellung, wir sind in einer Galerie. Und Dom hat sich da eben kurz in die Toiletten zurückgezogen und diese Ausstellung ist von einem Freund von Yes, beziehungsweise dem Freund ihrer besten Freundin. Und er ist da, weil er den Künstler auch kennt und unterstützen möchte, der schwatzt ihm dann auch gleich irgendwie ein Bild auf, weil der hat Fotografien, die er da ausstellt, von, das sind so Close-Ups von Mündern. Mhm. Ja. Immer so unterschiedliche Mundpartien fotografiert und das stellt er aus und will damit groß rauskommen. Und hat er eben in London diese Ausstellung. Wir befinden uns sowieso in London. Rye Lane ist auch der Name einer Straße, wo sich ein Großteil des Films abspielt.
Im Süden eher.
Der ja. Stadt. Ja, der Film ist sowieso voll London, finde ich. Also London. Nicht nur der Dialekt, sondern eben auch so der ganze Style, Klamotten, Aufmachung und so, finde ich schon sehr
ja.
London. Ja, und dann gibt es diese kurze Unterhaltung mit dem Freund. In dieser Galerie und so kommen Dom und Yas wieder ins Gespräch und sie versucht ihn zu trösten, beziehungsweise versucht so ein bisschen rauszufinden, was das Problem ist und mit ihrer recht aufgeweckten Art und die auch sehr locker und cool ist irgendwie, nimmt die da so ein bisschen die Spannung raus und begleitet ihn ein Stück und dann gehen die eine ganze Weile, sind die dann zusammen unterwegs und erzählen sich von ihren jeweiligen Trennungen, weil sie sagt, sie ist in einer vergleichbaren Situation, sie war aber nur irgendwie knapp ein Jahr mit ihrem Typen zusammen, aber da gab es halt auch eine hässliche Trennung. Und so lernen die sich kennen und auch hier natürlich, wenig überraschend, lieben. Jetzt weiß ich nicht, wie weit man da erzählen soll, weil ich glaube, es eher so die Machart und die Chemie, die hier eine große Rolle spielt. Wobei auch dieser Film für Rom-Com-Verhältnisse schon für meinen Geschmack erfrischend anders daherkommt.
Also ich will jetzt nicht Before Sunrise zitieren oder jetzt nennen, weil da geht es ja auch darum, dass sich zwei Menschen kennenlernen und egal wie viel man von der Handlung erzählt, es geht eigentlich nur um dieses Erlebnis, was die beiden miteinander verbringen, ja. Weißt du, um dieses, wir begleiten die beiden halt und gucken, was sie so machen und selbst wenn man jetzt erzählt, die beiden waren in einem Plattenladen, erzählt das ja nichts über die Handlung,
sondern eben, ja.
Das ist einfach nur so ein bisschen der Feel.
Wir verfolgen komplett die beiden, also die stehen hier im absoluten Fokus, es gibt auch keine Szene, wo die beiden nicht in irgendeiner Form eine Rolle spielen.
Ja.
Also wir sind nur bei den beiden Charakteren und erfahren so ein bisschen was darüber, wie sie da hingekommen sind und wie die einzelnen Figuren so drauf sind.
Ja, und er ist natürlich sehr weinerlich und trauert natürlich immer hinterher und sie ist so ein bisschen diejenige, die immer die Initiative ergreift. Das kam ja, glaube ich, rüber in deiner Erzählung. Und dann kommt auch raus, das würde ich noch erzählen, weil das ist eigentlich ein absolut nachvollziehbar und absolut legitimer Grund, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat. Weil der nämlich The Law and the Theory nichts anfangen konnte und gesagt hat, mach den Müll aus.
Ja.
Über eine der größten Hip-Hop-Klassiker und die Tribe Called Quest-Platte. Umso skandalöser ist es, dass sie, was sie später damit macht, also das fand ich dann wieder nicht nachvollziehbar, aber gut.
Ja,
aber
das war, glaube ich, so ein Heat-of-the-Moment-Ding. Aber ich bin da voll bei dir.
Voll nachvollziehbar.
Also das Nachvollziehbare sowieso, Alter, dass der über Low-End-Theory sagt, mach den Scheiß aus, da war ich auch kurz so, Alter, was?
Ja, das war wirklich ein Skandal.
Da wäre ich auch sofort, wäre da eine Trennung im Rahmen der Möglichkeiten.
Absolut.
Ja, richtig hart. Übrigens, David Johnson, der Dom spielt, der ist jetzt auch in dieser kommenden Alien-Serie dabei, ne?
Ah, okay.
Mhm. Alien Romulus.
Das spielt er mit. Mhm. Wahrscheinlich spielt er denjenigen, der so die Computer bedient.
Hat der wirklich sowas Nerdiges, oder wie?
Ja, ja, das ist doch immer einer, wenn die so, zum Beispiel der bei, bei der Baz Luhrmann-Serie mitgespielt hat, der jetzt auch bei Jurassic World und so bei der Reihe mitmacht. Und bei, den haben wir gesehen bei Dungeons and Dragons.
Mhm.
Wie hieß die denn? Diese Oldschool-Serie von Baz Luhrmann, wo es halt auch um die Anfänger von Hip-Hop geht und so.
Ja, habe ich ja leider immer noch nicht gesehen.
Naja, habe jetzt den Namen vergessen. Mhm. Jedenfalls, den habe ich auch als erstes gesehen und dann spielt er irgendwie bei Jurassic World, spielt er halt so ein Computer-Nerd und deswegen habe ich gerade so den gleichen Werdegang hier bei David Johnson gesehen. Ja, mal gucken. Auf sie bin ich auch gespannt, weil ich fand sie super authentisch.
Ich fand hier tatsächlich alle Beteiligten richtig gut.
Ja.
Und ich war auch schwer beeindruckt von der Inszenierung, fand das dann auch richtig krass zu sehen, dass die Regisseurin das nicht geschrieben hat und auch nicht mitgeschrieben hat, weil das fühlt sich so persönlich an irgendwie.
Ja.
Also irgendwie hat der Film was sehr Intimes und was der echt gut hinbekommt, und da haben wir es jetzt schon die ganze Episode von, die Chemie zwischen den beiden, die verändert sich im Laufe des Films, aber das ist sensationell gecastet. Weil das geht so geil auf, dass die am Anfang von so unterschiedlichen Punkten kommen und sich da aber immer weiter annähern über ihre jeweilige Art, weil das ist wirklich eine greifbare Chemie zwischen den beiden. Das ist toll, toll besetzt, toll gespielt und richtig gut inszeniert, Alter. Ich war so schwer beeindruckt.
Schwer beeindruckt,
Alter. Ja, okay, ohne Scheiß. Ich fand den wahnsinnig berührend, den Film.
Okay.
Ich fand den super lustig zwischendurch. Und eben geil gemacht. Also zum Beispiel, vielleicht so, ja, als Beispiel ganz gut für so die Stilmittel, die hier eingesetzt werden, weil wir haben zum einen einen sehr, also es ist anamorph gedreht, wir haben super über weite Strecken einen sehr weitwinkligen Look, was ja manchmal echt stören kann, weil es halt gleich ein bisschen so eine Musikvideo-Optik hat oder sowas Social-Media-Content-mäßiges.
Ja, stimmt.
Oftmals hat das dann natürlich auch Budgetgründe, weil du kannst so natürlich ein bisschen freier agieren, gerade bei so Totalen. Das kann auch gut hier mit reingespielt haben, aber die haben eine Bildsprache gewählt mit der Optik, die konsequent ist. Und es funktioniert. Das ist stellenweise halt sehr bunt. Ich finde es wahnsinnig inklusiv. Das ist echt ein super Beispiel für eine sehr inklusive Besetzung und aber unaufdringlich. Weißt du, das ist hier nicht so, dass du das Gefühl hast, die haben hier mit der Brechstange noch irgendwo eine schwule Rolle reingeschrieben oder eine Transrolle oder sonst was. Mhm. Aber geht ja schon mal los, dass die eben auf inklusiven Toiletten sind zu Beginn des Films. Sowas. Ja. Aber ne, ist halt unterschwellig, aber halt trotzdem präsent und repräsentiert halt irgendwie sehr gut eine heutige Zeit, ohne dass man das so mit dem Zeigefinger irgendwie die ganze Zeit gewunken wird.
Ja, das stimmt. Das wurde ja ein bisschen hochgenommen, weil er ja nicht wusste, dass es eine Unisex-Toilette ist. Insofern.
Ja. Ja, und auch so, weißt du, so, sie hat diesen jamaikanischen Background und wie das thematisiert wird, ist auch völlig unaufdringlich. Ich finde es auch geil, dass du hier dem Moment, wo sie ja bei der Familie ihres Ex sind, die auch Jamaikaner sind, wie geil die Hütte eingerichtet ist. Also auch da so, was Art Direction angeht und so, fand ich super und vor allem null klischeebehaftet. Weißt du, das ist nicht so, dass du das Gefühl hast,
nicht so on the nose.
Nee, also es ist nicht, im Eingang hängt nicht gleich eine jamaikanische Flagge, sondern die ist dann halt klein auf dem Motorradhelm drauf.
Ja.
Weißt du, und solche Sachen, das finde ich irgendwie.
Geile Szene im Garten, wo er dann
mit der Musik,
wo der sein MP3-Player, sein Telefon anschließt und dann einfach so auf random Zufall drückt, auf Shuffle.
Ja.
Und dann diese ganze weiße, traurige Musik kommt und so. Und der eine dann voll abgeht zu Sign Your Name von Terrence Trent D'Arby. Fand ich groß.
Ja. Eben, also ich finde, der Film hat wahnsinnig viele sehr herzliche Momente.
Mhm.
Und irgendwie, also mir ist das Herz aufgegangen, den beiden dabei zuzugucken, wie sie sich näher kommen.
Okay.
Fand es wirklich krass.
Meine Rom-Com, die Lia erreicht hat.
Big time. Ich fand die wirklich geil.
Nice, hätte ich nicht gedacht.
Wie ging es dir da?
Sehr sympathischer Film. Unterm Strich, definitiv. Und ich habe mir den auch gerne angeguckt. Ich fand, das ist ein guter Vertreter von seinem Genre.
Mhm.
Ich mochte das, dass das diese recht frischen, unverbrauchten Charaktere sind. Ich finde, dass dieser Geist von London halt extrem gut eingefangen wird.
Ja.
Dadurch, dass du mit den beiden halt unterwegs bist, die Klamotten, wie du gerade sagst, der jamaikanische Hintergrund von ihr, die Musik, die dann immer eingespielt wird, bei dieser Rückblende läuft dann so hier Craig David und so, weißt
ja,
du?
Ja, super, ja, genau.
Das ist so alles so typisch,
einfach so vorbei.
Genau, das ist so typisch UK gewesen, weißt du? Einfach total. Ein Blick in die Jugend und dann bei diesem Weitpinkel-Ding.
als dann eben auch um seinen Musikgeschmack geht und er halt sagt, so ja, ein bisschen Grime, ein bisschen dies, das.
Ja, ja, genau, genau, genau. Und dann so, ja, so, wenn die durch die Straßen laufen, ist halt so, also wenn du ein paar Mal in London warst, dann wirst du nach dem Film wieder Bock haben, da hinzufahren.
Total, und diese Essensstände, genau. Und so von dem Cameo mal ganz abgesehen, grandioser Name für diese für diesen Burrito-Laden, Alter.
Ja, perfekt.
Großartig. Aber ja, wollen wir nicht verraten, weil ich, also von mir ist das eine ganz klare Empfehlung.
Aber, um jetzt mal meinen Gedanken noch weiter zu Ende auszuführen, ich finde jetzt nicht, dass der allzu viel neu macht. Also dieses Will they, won't they und so, weißt du, Ding, so nee, was hier durchgezogen wird.
Genau.
Zwischen den beiden, die Chemie stimmt zwar.
Die Prämisse ist natürlich wahnsinnig generisch.
Definitiv. Also ist jetzt auch nicht besonders kreativ, der Film.
Na, ich finde halt, die Umsetzung ist kreativ. Die Geschichte selbst, auch wenn ich sie super geschrieben finde, die Dialoge sind zum Teil der Hit. Also wie geil schlagfertig ist sie bitte mit dem, was sie zum Teil raushaut?
Ja, ist sie.
Also super geschrieben, aber natürlich ist die Geschichte, du weißt ja zu Beginn, wenn die sich kennenlernen, gehst du davon aus, das sind die beiden, die zusammenkommen werden, weil es eine Romanze, die erzählt wird. Weißt du, so deswegen, natürlich überrascht er dich dahingehend ja nicht, soll die Geschichte aber glaube ich auch nicht, sondern es geht eben um das Wie. Und ich finde, wie erzählt ist, wie die sich näher kommen, weißt du, so über diese ausgedachte Kennenlernstory, die dann später wieder aufgegriffen wird und so, finde ich
klar.
Super charmant. Was ich noch sagen wollte, als Stilmittel, was hier verwendet wird, wenn die sich gegenseitig von ihren Sachen aus der Vergangenheit erzählen, eben wie sie sich getrennt haben, was da vorgefallen ist und so weiter, dann ist das immer anders inszeniert. Also wir sind dann, die sind dann selbst als Zuschauer in der Szene mit dabei und kommentieren das mitunter. Und das zum Teil auf Theaterbühnen oder eben dann in der jeweiligen Location. Und das ist schon, finde ich, sehr anders. Weißt du, als wenn du sonst halt in irgendeiner Hollywood-Produktion sitzen die halt sonst irgendwie auf der Couch mit einem Glas Wein und weinen sich was vor. Und hier hast du das aber so en passant irgendwie auf der Straße und dann hast du aber so einen Cut zu so einer Theaterbühne.
Ja, der benutzt einiges, weißt du, die interessant
sind. Das meine, und das ist das, was den Film für mich anders macht. Natürlich ist die Geschichte, zwei lernen sich kennen und sind schlagartig verliebt und natürlich ist das nicht neu.
Aber du hast jetzt bei 500 Days of Summer hast du ja zum Beispiel auch diese Musikvideoszene.
Den kenne ich auch noch nicht.
Ach, den kennst du noch nicht. Nee. Das ist zum Beispiel eine Szene, wo er super euphorisch ist und mega verliebt und dann hast du halt, wie er mit Menschen so im Park tanzt, weißt du, so eine Musical-Nummer, die natürlich nie so stattgefunden hat, sondern man sehen halt seine Gefühle.
Und sowas finde ich halt super cool. Ist das halt ist einfach, kreativ, weißt du, ein anderes Stilmittel. Und weil es eben schon tausendmal erzählt wurde und natürlich wie Liebessongs halt auch, wird es immer Liebesfilme geben, ist ja auch fein, aber eben, dann kann man, finde ich, halt versuchen, da so seine eigene Note reinzubringen. Und das hat dieser Film halt, finde ich, perfekt umgesetzt. Du erwähnst ja 500 Days of Summer immer wieder. Ist das für dich so eine 10-Punkte-Romcom?
Nee, da war ich nicht.
Okay, sondern?
9, glaube ich.
Okay. Gibt es eine 10-Punkte-Romcom für dich? Oder, also gut, 10-Punkte-Romanzen wären dann so. Das wären 10-Punkte-Film, really?
Auf jeden Fall.
Alter. Okay, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber, okay, aber sowas wie The Notebook ist ja für dich eine 10, ne?
Glaub schon.
Ja.
Okay. Naja, obwohl, könnte auch nur eine 9 sein.
Alter. So, macht er hier immer einen auf Romantik-Guess und jetzt gibt's noch nicht mal
einen. Ja, der ist schon ein positives Beispiel von der Schnulze, wie sie halt trotzdem schön sein kann. Also insofern ist der schon oben. Eine 10 wahrscheinlich nicht, aber eine 9. Kann ich mir vorstellen.
Okay. Dann fand ich den Soundtrack hier echt cool.
Tschüss.
Ja, siehst du, also gerade bei dem Film würde mich mal interessieren, wie Hoffi den findet. Weil ich bilde mir ein, dass das gar nicht spurlos an einem vorbeigehen kann, wie hier die Chemie zwischen den beiden einfach Fahrt aufnimmt.
Ja gut, Hoffi mag ja keine Rom-Coms, insofern wäre das ein komisches Beispiel.
Ja, das ist jetzt auch nicht mein Lieblingsgenre und trotzdem gibt es da sensationelle Filme.
Apropos Spalten, wenn wir schon bei Hoffi sind. Du hast ja einen Film gesehen aus dem Filmpaket, was uns Mr. Pink geschickt hat und den fandst du ja gar nicht gut und hast ihn abgebrochen.
Ja, übrigens, was ich sonst nie mache.
Was du sonst nie machst und das war By Best hieß der, glaube ich.
Okay.
Wenn dieser Martial Arts Film, der so ein bisschen in The Raid Fahrwasser und da habe ich so geguckt, wie der bewertet worden ist und Hoffi hatte mir 4,5 Sterne gegeben. Eine ungefilterte, spontane Reaktion. Ja,
entschuldige.
Oh mein Gott.
Ja, hallo?
Hey, that's a joke. I fucking laugh when something's funny.
Wo wir gerade beim Spalten sind. Gott, und das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ich mir den eventuell mal angucken werde. Und mir mal mein eigenes
Bild bilden. Also
du fandst ihn ja richtig billig und Hoffi hat ihm 4,5 gegeben. Insofern, weiß nicht. Also bin ich jetzt ein bisschen hin und her gerissen, was ich da machen soll. Also ich gucke mir den mal an. Mhm.
Da bin ich froh, dass du The Raid schon gesehen hast, weil du wirst ihn zwangsläufig im Kopf damit vergleichen und.
Okay.
Ja, keine Chance. Also nie im Leben landest du bei dem Film bei 4,5 Sternen. Ey.
Vielleicht ist es so wie Perdita Durango im Vergleich zu Natural Born Killers. Halt trotzdem so ein bisschen der kleine Cousin, den man sich angucken kann. Ich weiß nicht.
Ja.
Bin gespannt.
Ging mir nicht so, aber. Hab ja auch nur die Hälfte gesehen.
Okay.
Vielleicht wird er die zweite Hälfte richtig gut.
Na, bin ich mal gespannt. Kann man Mr. Pink mal erzählen, wie er den fand?
Ich finde es halt schon problematisch, wenn du einen Cast hast, wo erzählt wird, dass das alles die krassesten Leute von der Spezialeinheit sind und 80% davon bewegen sich so, als hätten sie noch nie eine Waffe in der Hand gehabt.
Okay.
Also das, dann wird es für mich halt schon schwierig. Und das kann man The Raid nun wirklich nicht vorwerfen, dass die Leute sich da nicht so bewegen, wie es sich gehört. Also denen glaubst du halt, dass sie das können, was sie da machen. Und das ist bei dem anderen halt echt nicht so. Da aber geht's. Egal, ja, dann kannst du den ja irgendwann mal rezensieren, bin ich gespannt.
Eventuell mache ich es mal. Mhm. Aber da sind wir ja jetzt nicht. Wir sind jetzt noch bei Rylane.
Ja. Da gibt es nicht so viel Prügeleien.
Nee, Schießereien auch nicht. Kleiner Film, hat 1,5 Millionen weltweit eingespielt.
Ja.
Und wie ich finde, sehr sympathisch.
Cool, das freut mich. Mochte auch den Soundtrack sehr gerne.
Ja, stimmt. Habe ich übrigens nicht erwähnt bei Celeste und Jesse, weil das war ein guter Übergang zu Dead Presidents gewesen, weil die haben auch ganz viel Songs im Soundtrack benutzt, die gesampelt worden sind.
Oh, okay.
Oder aus Hip-Hop-Songs gemacht werden, weil ich kenne ja auch die Originale von denen und dann denke ich so, krass, die haben voll viel, also scheint auch so irgendwie, die Macher scheinen irgendwie Hip-Hop-Fans zu sein, irgendwie merkt man es, weil die haben ganz viele Songs, wo du weißt, okay, der krass, hier hat Busta Rhymes gesampelt und hier hat der und der gesampelt und so, das ist das Original davon und so. Fand ich auch ganz sympathisch.
Mhm.
Ja. Also der Feel von London und der Soundtrack und alles so, gerade auch mit dieser Galerien und dieser Ausstellung, weißt du, und diese Möchtegern-Kunstszene und ja, so, ja, weißt du, genau. Und wie die Typen auch da auch.
Der Hipster auf seinem Hoverboard und
genau,
so.
Genau, auf dem hey, Hoverboard Wes Anderson. Richtig, richtig.
Das ist so geil.
Das fand ich auch gut eingefangen.
Und wie geil, dass sie sagt, das ist some Omar Little Shit.
Ja.
Ich hab's so gefeiert, Alter. Ja. Nee, also ich mochte den wirklich extrem gerne, Alter.
Krass.
Ja.
Na gut, da bin ich nicht.
Okay. Also,
können wir auflösen. Ich bin meiner 7,5. Für mich ist das ein sympathischer, cooler Film.
Okay, also einen miesen für mich.
Du klingst auch nicht nach einer 7.
Nee. Ich habe sogar mit einer 10 geliebäugelt.
Alter.
Ich bin bei 9,5 gelandet.
9,5?
Yes, sir.
Da haben wir eine Rom-Com, die Lima wirklich, die fast eine 10 kriegt, Alter. Ist ja unfassbar.
Und weißt du, was die Nummer halt auch nochmal aufwertet? Ist die Tatsache, dass dieser Film keine Sekunde zu lang ist. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das eine teure Studio-Hollywood-Produktion gewesen wäre, wäre der mindestens eine halbe Stunde länger gewesen und hätte damit Tonnen von Stuff drin gehabt, den es nicht gebraucht hätte und es wäre verwässert und der hätte nicht diesen dynamischen Flow gehabt und dadurch bist du dann auch nicht so nah dran. Und also, ne, wenn dich, das sind ja dann die Momente, wo so ein Film mich immer wieder verliert, wenn sich's zieht. Und hier ist, der ist keine Sekunde zu lang. Und jede Situation ergibt sich so organisch aus der nächsten. Ich finde es sensationell geschrieben und die Chemie, die beiden tragen das so sensationell.
Okay, wie krass, hätte ich niemals gedacht.
Ich fand den richtig, richtig gut.
Also erstmal ist es nicht dein Genre und zweitens hätte ich gedacht, dass du hier schon viel siehst. Also dass die Macher zwar schon sehr kreativ ist, aber dass du unterm Strich trotzdem denkst, so ja, eigentlich ist eine Rom-Com wie der andere.
Nee, ist es eben überhaupt nicht, finde ich.
Naja, die hat schon, also weiß nicht, also so, wenn man die jetzt runterbricht, so finde ich schon, hat ja auch einige generische Sachen. Weißt du, in dem Moment, wenn die sich näher kommen, gibt es halt eine Situation, die halt ans Tageslicht kommt, die beiden halt wieder entzweit und so.
Richtig,
und dann
das war was Generisches, da gebe ich dir recht.
Dieser Part zum Beispiel.
Das war auch eine Szene, wo ich gedacht habe, so, ah, okay, ja, ist generisch, aber auch da, wie geil spielt die das Ding?
Ja, das auf jeden Fall.
Alter.
Die Umsetzung, da ging es nicht zu sagen.
Ich war halt auch so, das bestärkt mich halt auch immer wieder so in meinem Eindruck, so du musst halt manchen Leuten auch einfach mal die Plattform geben, weißt du, so besetzt die Leute mal oder castet halt unbekannte Leute und guckt, was passiert. Wie hier im Film.
Hier haben wir den
fand ich übrigens auch so geil, I must see what happens, also hier nicht zufällig gewählt, die Formulierung, fand ich nämlich auch so geil, ist dir das aufgefallen?
Was?
Na, das I must see what happens ist ja dieses Ding, wo sie noch sagt, so warum bist du nicht so, warum sagst du nicht einfach, okay, ich gehe mit und dann I'm see what happens.
Ja, okay.
So, mal gucken, was passiert.
Mhm.
Ist dir das aufgefallen, dass das später an einem Plakat stand?
Nee.
So geil. Ich fand's sensationell, weil auch das ist so unterschwellig, weißt du, und das werde eben in amerikanischen Filmen auch, da werden die an einem riesen Billboard vorbeigelaufen, wo das draufsteht. Da steht's zwar mehrfach, aber ganz klein an der Wand eine Werbung. Da hängen so 5 Plakate, wo, die gleichen, wo das draufsteht, wo okay. Das halt so der Slogan der Firma ist, I must see what happens. Und das ist super beiläufig, in einem Shot halt, wo die in der Totalen durchs Bild laufen, hast du diesen Spruch nochmal an der Wand. Und ich finde halt, solche Sachen bietet der Film zuhauf.
Nicht schlecht.
Und das ist geil. Subtil, weißt du, das ist clever und finde ich echt schön. Also die haben nur wirklich aus einem geringen Budget hier alles rausgeholt.
Krass.
Ja.
Ja, also ich...
Der hat wahnsinnig viel Herz, finde ich.
Ich muss zugeben, von all diesen Episoden und von all diesen Rezensionen, die 9,5 für Ry Lane ist eine der krassen Überraschungen, die ich von dir bis jetzt gehört habe. Definitiv, also.
Ja.
Das hätte ich nur niemals gedacht, also.
Der Outtake am Ende ist ja auch noch ganz witzig.
Ja, auf jeden Fall. Da geht's nochmal um diese Craig David-Szene.
Die hatten bestimmt auch eine Menge Spaß bei dem Film. Also ja, beim Drehen.
Wirkt auch nicht so wie ein Drehbuch, so. Also die Dialoge wirken oft halt so freie Schnauze.
Eben. Und das wiederum ist halt ein Beleg dafür, dass es nicht nur gut geschrieben ist, sondern auch sensationell gespielt ist. Weil du glaubst, dass die so redet. Du glaubst, dass die beide in den Situationen so reagieren.
Ist authentisch, ja. Ist ein sympathischer Film, definitiv. Können wir empfehlen.
Du warst bei 7,5, ja?
Ja.
Okay.
7,5 von Romcom Guess.
Alright. Ja, von mir deutliche Empfehlung, klar.
Ja,
aber cool. Du empfiehlst ihn ja auch.
Ja, mit 7,5. Also wir sind hier beide positiv gestimmt. Danke, Nils.
Ja. Sehr geil.
Ja.
Dann haben wir einen Endstand, oder?
Dann haben wir einen Endstand. Dann erzähl dir mal.
Du bringst es jetzt auf 3,5, miese.
Eieiei.
Und ich auf 1,5.
1,5 zu 3,5. Dann.
Ja. Wieder mal der gemeinsame Film hat hier.
Hat wieder
mehr, ja, für mehr Miese gesorgt als alles davor.
Dann steigt Lee mit einer 1-0-Führung ein in den neuen Monat. Gucken wir, was die nächste Episode bringt. Da ist Classic Dave dabei. Das ist ja wieder eine ganz andere Dynamik.
Und ja, stimmt. Das kann auch wieder, wird bestimmt wieder lustig.
Aber was ist eine Führung? Ich habe es immerhin bei den Support-Episoden, habe ich immerhin den Sieg geholt. Ja, also.
Immerhin. Siehst du?
Geht noch was.
Sei dir gegönnt. Aber heute wieder.
Richter's the Victor.
Ja.
Läuft.
Glückwunsch, Richter.
Danke.
Zur Victory. Und ich probiere es beim nächsten Mal nochmal.
That's the spirit.
That's the spirit. Dann sind wir durch heute. Wir grüßen nochmal alle. Bedanken uns bei den Supportern.
Ja.
Wie wir es immer tun.
Vor allem bei Nils euch. Jetzt natürlich. Wobei, nee, stimmt, wir hatten ja einige Supporterfilme.
Ja, Promo Nils hatten wir heute glücklich gestellt und die sind ja ganz gut weggekommen, die Wunschwürfe von denen.
Ja.
Ansonsten geben wir da natürlich keine Garantie. Kann auch sein, dass wir den einen oder anderen mal zerreißen.
Mhm.
Schauen wir, wie es in der nächsten Episode aussieht, weil da reden wir mit Dave über Einer flog übers Kuckucksnest. Vielleicht finden wir den alle scheiße. Kann man nie wissen.
Das kann man nie wissen, ja.
Insofern, wir sind gespannt.
Mhm.
Also, falls ihr Bock habt, bis Dienstag euch den nochmal anzugucken, dann tut das.
Ja. Wenn ihr den noch nie gesehen habt, erst recht.
Ja.
Ist ein Klassiker.
Definitiv. Und jetzt lass mich kurz rechnen. Ja, heute ist Freitag und übermorgen reden wir über Blue Collar. Ein weiterer Supporterfilm.
Mhm.
Für unseren Kumpel Jens Mann. Also da auch nochmal gerne Blue Collar gucken und Einer flog übers Kuckucksnest, wenn ihr für die nächsten beiden Episoden gewappnet sein wollt. Dann können wir euch da schon mal drauf vorbereiten.
Sehr schön.
Ja.
Dann haben wir es für heute.
Dann haben wir es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Genau das.
Und bis die Tage.
Richtig.
Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.